Hallo hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Jetzt habe ich doch tatsächlich den verkehrten CD-Player aufgemacht. Hier ist bereits der Chaos Computer Club Mainz mit der Sendung wie jeden vierten Mittwoch im Monat, dem Nordfunk. Und wir werden jetzt erstmal ein Stück Musik spielen, während wir die Sache hier wieder in Ordnung bringen. Sie hören Radio Rheinwelle 92,5. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5 mit des, vom Chaos Computer Club Mainz. Das war jetzt erstmal Croxing, einmal mit Upside Down und was jetzt noch läuft, Black and White. Chaos Computer Club Mainz ist eigentlich in Wiesbaden lokalisiert. Wir treffen uns jeden Dienstagabend ab 19 Uhr in Wiesbaden, so auch zum Beispiel gestern oder nächsten Dienstag wieder. Außerdem sonntags ab 15 Uhr.
Ja, meistens ab 15 Uhr jemand da.
Genau, und da könnt ihr einfach mal reinkommen. Wir kriegen immer wieder mal Mails so, hallo, ich bin der so und so. Kann ich denn nicht mal bei euch reingucken? Natürlich könnt ihr bei uns reingucken, dafür sind wir ja da. Wir machen aber nicht nur einfach Treffen mit ein bisschen Palaver, sondern wir haben durchaus auch einige Projekte am Start, sowas wie zum Beispiel den Nordfunk. Ein anderes Projekt sind die Ferienspiele, die wir immer wieder machen. Und dazu habe ich jetzt am Telefon den Michael. Hallo Michael.
Hallo Tanja, grüß dich.
Grüß dich. Michael, du hast jetzt quasi von Erik diesen Posten übernommen, dass du die Ferienspiele so ein bisschen organisierst. Kannst du kurz erklären, um was es sich dabei handelt für unsere Hörer?
Ja, also einfach ausgedrückt veranstalten wir während der Schulferien in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Arbeit in Wiesbaden diese Ferienspiele. Bei den Ferienspielen haben wir im Schnitt irgendwie Kinder von zwischen 10 und 12 Jahren da, die an Lego Mindstorms Sets arbeiten, basteln und spielen.
Lego Mindstorms müssen wir kurz erklären. Lego ist ja ein Begriff, aber Mindstorms vielleicht nicht unbedingt.
Ja, Lego Mindstorms ist irgendwie sozusagen so eine Roboterplattform auf Basis von Lego. Also wenn man halt irgendwie Lego-Technik kennt, das ist so ein bisschen das, ich sag mal, höhere Lego mit ein bisschen mehr Mechanikkomponenten, das hat nochmal ein bisschen abgewandelt halt auf Roboter. Und zwar mit einer Schnittstelle, mit der man halt mit dem Rechner kommunizieren kann und auch Sensoren. Das heißt, die Kinder sitzen dann sozusagen am Rechner, programmieren einen großen Lego-Stein, könnte man sagen, und laden ihre Programme auf diesen Lego-Stein und der Lego-Stein agiert dann halt mit anderen Schnittstellen, die an diesem Lego-Stein angeschlossen werden können, ganz einfach ausgedrückt.
Ja, das heißt, der Lego-Stein ist, also das ist ja auch wirklich von Lego, und der Lego-Stein wird mit anderen Lego-Steinen kombiniert, um, was weiß ich, einen Roboter zu bauen oder irgendwelche Fahrzeuge. Und dann hat man da Motoren, die man steuern kann, und Entfernungssensoren und dergleichen mehr.
Ja, im Grunde ist es eigentlich kein Lego-Stein mehr, sondern eigentlich ein kleiner Rechner, den man halt mit Lego-Steinen kombinieren kann.
Ja, im Prinzip. So, und die Ferienspiele machen wir immer in den Ferien, deswegen heißen die
ja,
so.
Ja, also ja, also man muss nur sagen, es ist natürlich nicht jede Ferien, das heißt, also generell werden Ferienspiele von der Stadt in den Osterferien, Herbstferien, ich glaube Winterferien sogar auch, also eigentlich fast allen Ferien, auch Sommerferien natürlich verboten, wobei wir natürlich nicht immer jede Ferien was machen, das heißt, dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass wir in den Osterferien vom 6. bis 9. April in der Woche die Ferienspiele anbieten. Normalerweise sind es 5 Tage, dadurch, dass jetzt der Karfreitag in die Ferien fällt, sind es halt nur 4 Tage.
Na, schade.
Ja, so ist das halt. Aber irgendwie, wenn wir für die andere Woche entschieden hätten, wäre es halt der Montag gewesen, also Ostermontag. Also
ja, wäre der Montag ausgefallen. Auch egal.
Genau, ja.
Richtig.
Ja, also diesmal sind es dann halt nur 4 Tage. Mhm. Und für die Sommerferien ist es auch schon angedacht.
Und das sind dann 4 Tage mit denselben Kindern? Die kommen dann 4 Tage hintereinander dahin und können dann in den 4 Tagen ihr Zeug ausbauen?
Genau, das heißt, wir sitzen dann, glaube ich, von 9 bis 15 Uhr geht das immer regulär. Das heißt, wir überziehen es normalerweise kein Problem. Und vom Ablauf ist es halt so, dass wir uns eigentlich immer am ersten Tag mit den Kids da zusammensetzen und sie dann halt ein Beispiel Roboter bauen. Ja, da gibt es irgendwie Vielfältiges, wie irgendwie ein laufbarer Skorpion oder auch Michel Kran-Geschichten. Mhm. Und danach irgendwie praktisch, irgendwie sobald sie dann die ersten Hürden mit unserer Hilfe gemeistert haben, wobei meistens ist unsere Hilfe eigentlich gar nicht nötig, können sie dann halt praktisch selbst Sachen entwerfen und bauen und gegeneinander antreten, je nachdem, was sie halt zusammenbauen.
Ja. Roboter, Papierkugel weit werfen oder so.
Ja, oder Roboter gegen Roboter oder Roboter umwerfen oder, also man muss immer sagen, dass wir immer so denken, so Labyrinth fahren, so, es wird spannend, aber meistens läuft es dann doch eher auf Wettkämpfe aus oder ähnliches. Ah, aber ja, okay. Ist auch sehr spannend.
Ja, die Kinder sind da sicher ziemlich kreativ, schätze ich mal.
Ja, also es ist immer so, man denkt immer so, man muss mit ganz vielen eigenen Ideen kommen und aber meistens ergibt sich eine Situation auch aus den Gesprächen mit den anderen Kindern, geben sich vielfältigste Möglichkeiten, da zu bauen.
Wie alt sind die Kinder normalerweise so?
Normalerweise sind die Kinder so zwischen 10 und 12 Jahren. Also das ist auch so das Mindestalter, was wir irgendwie angesetzt haben.
Ja gut, man muss ja auch ein bisschen Grips mitbringen schon, damit man...
Ja gut, das ist natürlich, also fordert natürlich, also wenn man sich das vorstellt, also wenn ich jetzt gesagt habe, dass es Programmieren ist, dann ist das natürlich schon ein bisschen abstrahiert. Das heißt, man arbeitet mit Art von Lego-Steinen in diesem Programm. Das heißt, man irgendwelche Programmierkonstrukte wie Schleifen oder Bedingungen werden halt in Form von solchen Steinchen und Schachtelungen zusammengebaut.
Ja. Mhm, auf dem Bildschirm. Und dann kann man das in diesen großen Lego-Stein übertragen und der macht dann diese Aktionen in echt sozusagen.
Genau. Mhm. Richtig. Und ja. Im Prinzip ist das natürlich nicht das, was eine richtige Programmiersprache ist, aber es geht halt um die ähnlichen logischen Konzepte. Und kreativer Umgang mit Tech.
Ja? Und es sitzt ja nun doch ein echter Computer in diesem Stein drin, das muss man ja auch sagen.
Genau, da sitzt, glaube ich, eine Art Mega drin für alle technikkundigen Zuhörer.
Ja, genau. Okay, gut, super. Dann danke ich dir für deine Ausführungen.
Ja, kein Problem, immer gerne.
Jo, und sage dann...
Viel Spaß bei der Sendung.
Dankeschön, und dann sage ich mal bis Dienstag.
Bis Dienstag, ja.
Tschüss. Mach's gut, ciao.
Ciao.
So, das war Michael Frey bei uns aus dem Computerclub, der im Moment die Ferienspiele verantwortlich übernommen hat. Admega bringt uns vielleicht noch auf ein anderes Projekt. Wir haben in unserem Club einen LED-Cube entworfen. Das ist ein Würfel, der aus 1000 einzelnen Lämpchen besteht, die würfelförmig, also gitterförmig angeordnet sind. Und der ist dazu gedacht, dass man dreidimensionale Bilder darauf darstellen kann. Das heißt, man kann da richtig durch dieses Gitter durchgucken und dreidimensionale Sachen wahrnehmen. Das ist ein anderes Projekt, was im Moment läuft. Der ist ungefähr so halb fertig. Das heißt, man sieht noch nicht so wirklich viel, aber es wird hart dran gearbeitet. Andere Leute arbeiten auch an Computerprojekten, die diesen Würfel auf dem Bildschirm darstellen, damit man auch echt ohne echten Würfel schon mal sehen kann, wie irgendeine Animation oder so hinterher aussehen wird. Wenn ihr an sowas Interesse habt, kommt sehr gerne mal vorbei in unsere Werkstatt. Meinst du das übertrieben, Werkstatt zu sagen, Carsten?
Wir haben inzwischen endlich mal eine richtige Werkstatt. Also es hat lange gedauert, aber jetzt haben wir auch endlich mal wirklich Platz, wo wir mal schön aufbauen können und eben auch mal über Nacht die Sachen stehen lassen können, inklusive allem, was man halt braucht, Lötstationen. Und wir haben sogar zwei Oszilloskope jetzt. Und
wir haben mindestens vier da stehen, glaube ich.
Echt?
Eins noch bestimmt aus den 70er Jahren. Also Museumsstück, funktioniert aber noch, ein echtes Zweistrahlmikroskop. Wer sich das mal angucken will, vielleicht noch einen Grund mehr, mal vorbeizuschauen. Ja, dann haben wir demnächst noch ein besonders herausragendes Ereignis, das wir feierlich begehen wollen. Das ist jetzt allerdings eher für Computer Insider. Die Unix-Zeit wird einen historischen Wert erreichen. Der Wert ist in Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Die Unix-Zeit, muss man sagen, ist die Zeit in Sekunden, glaube ich, seit dem 01.01.1970. Hat sich irgendjemand mal ausgedacht und alle machen das heute so. Und diese Zahl, also die Anzahl der Sekunden von diesem Zeitpunkt 1970 bis heute, wird diesen historischen Wert erreichen am 14. Februar, ist gleichzeitig Valentinstag. Vielleicht, wer keine Freundin hat oder sucht, kann bei uns mal vorbeikommen. Das Fest findet abends statt, am 14.02. ist ein Freitag, wenn ich mich nicht irre. Und der fragliche Zeitpunkt ist nachts um 0.31 Uhr und 30 Sekunden. Da wird es soweit sein. Ja, so viel zu uns. Gibt es sonst irgendwas Wichtiges zu berichten? Natürlich, wir sind ERFA geworden. Für alle, denen das nichts sagt, Chaos Computer Club Deutschland hat sogenannte Erfahrungskreise, kurz ERFAs. Und wir waren ja bisher, oder sind eigentlich immer noch ein eigener Verein, der mit dem Chaos Computer Club Deutschland jetzt formal nichts zu tun hat. Wir verstehen uns eher als Sympathisanten und wir sind jetzt als offizieller Erfahrungskreis aufgenommen worden in einer Abstimmung. Das ist für uns im Club eine ganz tolle Sache und deswegen muss das natürlich auch mal angekündigt werden. Und viele von unseren Hörern sind ja auch chaosnah und wissen dann auch, was das für uns bedeutet. So, und jetzt sind es 17.15 Uhr. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik von Amanova, What a Way to Be. Unsere Musik könnt ihr hinterher, wie immer, oder beziehungsweise jetzt ja eigentlich auch schon aus dem Internet legal herunterladen. Wir verlinken das hinterher. Wir machen eine Playlist auf unserer Website nordfunk.cccmz.de. Und gleich nach der Musik geht's weiter mit unserem eigentlichen Thema heute. Das ist, was gibt es eigentlich im Internet außer dem World Wide Web? Der Chaos Computer Club Mainz ist hier mit dem Nordfunk. Im Studio hört ihr Tanjev
und Carsten.
Guten Abend. Es ist 17.20 Uhr, fast. Unser Thema ist heute, was gibt es eigentlich im Internet außer Web? Also außer das, was bunt blinkt auf dem Bildschirm. Und damit wir hier mal einen Einstieg kriegen, fangen wir mal ganz vorne an. Mit Sachen, die vielleicht auch nicht jeder weiß. Die Historie des Internets. Das Internet ist ja entgegen des gefühlten Alters in Wirklichkeit gar nicht so alt. Also ich hätte jetzt gesagt, das Internet war schon immer da und ich kann mich nicht erinnern, wie die Zeiten waren, als das Internet noch nicht da war oder wie man bestimmte Dinge machen soll, wenn man kein Internet hat. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber es gab diese Zeiten. Wann ist das Internet denn erfunden worden?
Ja, das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Letztlich fing es 1969 an. Da hat eine amerikanische Organisation, nämlich die ARPA, die Advanced Research Project Agency, die zum US-Verteidigungsministerium gehört.
Militärbehörde.
Ja.
Ist immer das Militär.
Angefangen, ein Konzept zu entwickeln, mit dem sich Computer vernetzen lassen würden. Die allgemeine Legende besagt, dass es darum ging, zunächst einmal Militärbasen und Behörden so zu vernetzen, dass sie im Fall eines Atomkrieges und des Ausfalls einiger Knoten nach wie vor funktionstüchtig bleiben würden. Das ist aber eigentlich gar nicht in diesem Maße richtig, denn es wurde von vornherein erstmal zur Vernetzung von Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt. Und die eigentliche Idee dahinter war, die knappen Rechenkapazitäten, die damals eben in diversen Universitäten vorhanden waren, irgendwie sinnvoll so zu nutzen, dass man eben auch diverse Computer gleichzeitig benutzen kann. Mhm. Und damit komplizierte Berechnungen zum Beispiel auf verschiedene Rechner zu verteilen. Das war so mal die Idee gewesen.
Dass mehrere Computer an derselben Aufgabe rechnen, damit die schneller durchgerechnet ist.
Richtig. Und dazu muss man wissen, vorher gab es zwar schon recht komplexe Rechnersysteme, die aber nur mit starren Verbindungen arbeiteten. Also so Netzwerkverkehr im modernen Sinne gab es da noch nicht.
Die waren halt irgendwie miteinander verbunden.
Es gab nur starre Verbindungen, die ganz klar geregelt waren, was da für Daten in welcher Form welche Anwendungen bedienen konnten.
Ah ja.
Es war ja damals auch üblich, dass Rechner nach dem Terminal-System arbeiteten. Das heißt, es gab irgendwo den Zentralrechner und dann hatte man halt diverse Tastaturen und Bildschirme, die meistens in einem kompletten Kasten untergebracht waren, über die man dann auf diesen Rechner zugegriffen hat.
Dann waren in dem Bildschirm oder an dem Arbeitsplatz gar kein richtiger Computer, wie man das heute kennt, sondern nur wirklich der Bildschirm mit der Tastatur und der war mit einer Leitung an dem echten Computer verbunden.
Richtig.
Und so das, konnten ganz viele Leute oder mehrere Leute an demselben Computer arbeiten.
Ja, und das nannte man halt Terminal. Mhm. Kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall, die Idee war, eben ein Netzwerksystem aufzubauen, das nicht so starr war, das sich dynamisch erweitern ließ und bei dem eben das Protokoll und die Anwendung getrennt wurden. Ja, also am Ende ist das entstanden, was wir heute als Internet haben.
Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen erklären, was ein Protokoll dann ist. Ne?
Ja.
Also wo man halt gesagt hat, wir wollen nicht so ein Netzwerk, wo man wo eine bestimmte Anwendung Daten drüber schickt, sondern erstmal ein Netzwerk, wo man beliebige Daten schicken kann und wo verschiedene Anwendungen dann ihre Daten über dasselbe Netzwerk schicken können.
Richtig, ja.
Das war das. Hm.
Ja, 1971 hatte dieses ARPANET dann schon ganze 15 Knoten.
Hauptsächlich Unis.
Ja. Und zu diesem Zeitpunkt gab es exakt zwei Anwendungen, die auf diesem System liefen. Das eine war Telnet und das andere war FTP.
Mhm.
Was das ist, kommt man, glaube ich, später nochmal dazu.
Mhm.
Ich will jetzt erstmal kurz so einen kleinen chronologischen Überblick geben.
Mhm.
Die Franzosen haben dann auch 1971 ein eigenes Projekt gegründet, das nannte sich Cyclades. Das war so die französische Antwort auf das ARPANET.
Das ARPANET war ja komplett amerikanisch.
Richtig.
Und es war auch nur innerhalb von Amerika.
Ja, und das war es auch relativ lange. Also,
ja. Klar, ja.
Also in Internetzeitrechnungen relativ lange. Weil der erste deutsche Rechner am Netz sozusagen war 1984 an der Uni Karlsruhe.
Ja, 84. Ja, das ging aber auch innerhalb von 13 Jahren. An welchem Netz?
Nee, stimmt gar nicht. 82 schon, in Dortmund.
Und an welchem Netz? Weil ich meine, so ein Internet gab es ja da noch nicht. Es gab halt dieses ARPANET, das war so ein paar... Ein Netzwerk ist ja nur, wenn man ein paar Computer miteinander verbindet. Wenn ich zu Hause zwei Computer miteinander verbinde, dann habe ich da ein Netzwerk. Aber das ist natürlich kein Internet.
Doch, das hieß damals noch ARPANET und...
Okay. Das heißt, der deutsche Computer war dann am ARPANET angeschlossen.
Richtig,
genau. Und dann gab es transatlantisches Kabel, um von Amerika hier rüberzukommen mit den Daten?
Richtig, ja.
Okay.
Mhm. Und gut, das französische Projekt wurde dann irgendwann eingestellt. Allerdings basieren maßgebliche Teile des TCP auf den Erkenntnissen aus diesem französischen Projekt.
Ja, TCP ist so eine Technik, die man im Internet verwendet.
Ja. Auf jeden Fall, das ARPANET ist dann so langsam gewachsen. 1972 gab es das erste Mal die Anwendung E-Mail.
Dürfte einigen Hörern bekannt vorkommen.
Da ja, hatte das anfangs auch keiner groß damit gerechnet, dass das eine wichtige Anwendung werden wird. Also wirklich führende Leute haben noch wenige Jahre zuvor gesagt, naja, also so wichtig ist das ja gar nicht, weil man kann ja telefonieren, Telex schicken oder Telegramme schicken, E-Mails dann auch noch austauschen, das braucht eigentlich keiner so richtig.
Ja, ist eine überflüssige Technologie.
Es wurde also nicht quasi von oben eingeführt, sondern das hat ein Mann namens, jetzt muss ich selber nachgucken, Ray Tomlinson entwickelt.
Amerikaner?
Ja, ein Ami. Mhm. Der war bei irgendeiner Firma, die für das ARPANET entwickelte, angestellt und hat das so mehr oder weniger nebenher mal gemacht. Hat ein überhaupt funktionstüchtiges E-Mail-Programm dann geschrieben, hat das seinen Kollegen gezeigt, hat sich danach auch nicht weiter damit beschäftigt, sondern andere haben danach die Entwicklung übernommen. Das hat sich halt unglaublich schnell durch Mund-zu-Mund-Propaganda dann
verbreitet.
Ja, weil die Leute halt sehr schnell gesagt haben, hey, das ist ja toll.
Das war dann in. Ja, und das ist immer noch das, was wir heute immer noch als E-Mail verstehen. Das ist dieselbe Technologie.
Im Grunde auch, immer noch dieselbe
Technologie. Auch wenn es heute ein bisschen bunter geworden ist vielleicht.
Ja.
Die Programme sind ein bisschen bunter, leistungsfähiger, aber die Technik ist immer noch dieselbe.
Ja, also jedenfalls 1982 die ersten oder der erste deutsche Knoten im Netz. Dann ab 1983 hatte man dann auch TCP/IP.
Ah, das gab es vorher gar nicht.
Vorher gab es ein Protokoll, das nannte sich NCP, Network Control Program.
Mhm.
Und das ist dann durch TCP/IP ersetzt worden. 1983 hatte das ARPANET dann auch schon ganze 400 Rechner.
Da muss man sich das überlegen. 1983, wie lange ist das jetzt her? 25 Jahre? Vor ja. 25 Jahren bestand das gesamte Internet aus 400 Rechnern.
Richtig.
Und heute?
Tja.
400 Millionen reicht nicht.
Nee, es sind mehr. Aber im Internet geht es halt relativ, also es ging recht rasant vorwärts. Ja? Ein Jahr später wurde dann das DNS entwickelt, das Domain Name System.
Das Telefonbuch fürs Internet sozusagen.
Quasi das Telefonbuch, ja. Und da hat das ARPANET dann auch schon 1000 Rechner.
Wann war das? 83?
84.
84, zwei Jahre später.
Oh. Genau. 84 gab es dann auch eben in Karlsruhe dann auch schon einen Knoten. Und da wurde die erste deutsche E-Mail empfangen.
Dabei gab es E-Mail ja schon längst eigentlich. Ja.
1985 wurde dann die erste wirkliche Domain registriert, also ein Jahr nachdem das DNS überhaupt eingeführt wurde.
Also Domain ist dieses blabla.de oder Punkt irgendwas anderes.
Ja.
Und das war 85 erst, da, vorher gab es das gar nicht.
Ja.
Dabei gab es aber schon Internet.
Ja gut, die Rechner kommunizieren untereinander ja mit Nummern.
Also mit Nummern.
Die Adressen bestehen ja derzeit noch aus 4 Byte-Werten, also 4 Nummern, die jeweils einen Wert von 0 bis 255 einnehmen können.
Ja, man kann seine Nummer im Internet erfragen, indem man die Seite ansurft, wie ist meine IP, also IP, wie ist meine IP, alles zusammen, .de. Und da ist eine Internetseite, da kriegt man ganz groß seine Adresse angezeigt. Das sind 4 Zahlen, die mit Punkten getrennt sind, so 96.182.13.92 oder so.
Ja. Gut, es gibt jetzt, also es gibt schon offiziell, setzt nur noch fast keiner ein, gibt es ja inzwischen schon IPv6, das man entwickelt hat, weil eben das IPv4 sozusagen recht begrenzt ist.
Ja, es gibt insgesamt 4 Milliarden unterschiedliche Nummern.
Du auch sehen musst, gewisse Nummernbereiche sind ja reserviert. Die sind
nur
für bestimmte Nutzen. Also
es gibt Unis in Amerika, die haben halt, was weiß ich, 500 Millionen Nummern, denen gehören die sozusagen, jemand anders darf die nicht einsetzen. Und auch wenn die gar nicht verbrauchen, sind die trotzdem weg, die stehen nicht mehr zur Verfügung.
Ja, es gibt auch andere Nummernbereiche, die zum Beispiel speziell für Intranets reserviert sind.
Ja, das kommt noch dazu.
Und insofern schränkt sich halt der Bereich der wirklich nach außen hin zur Verfügung stehenden Nummern halt auch nochmal ein. Aber jedenfalls, da gab es dann jetzt TCP/IP, es gab jetzt auch das DNS, damit war das Internet, so wie wir es heute kennen, in Grundzügen dann fertig.
Ja.
Ja, weil das Internet ist nicht das World Wide Web, sondern das Internet ist erstmal das Internet. Ein System von vernetzten Computern, die sich untereinander über letztliche Nummern ansprechen können, und über das TCP/IP-Protokoll können die beliebige Kommunikation abwickeln. Es muss halt nur gewährleistet sein, dass Sender und Empfänger halt eben was mit diesen Daten auch anfangen können.
Ja, genau. Das ist dann nochmal eine andere Frage, genau.
Richtig, das hängt dann von der Software ab, die ich dann einsetze, ja.
Von welchem Zeitpunkt reden wir gerade, irgendwo in den 80ern noch?
Wir sind jetzt 1984.
84, ne?
Ja.
Okay.
1986 wurde dann die DENIC gegründet, also als deutsche Organisation, die Domainnamen vergibt.
DE steht für Deutsch oder Deutschland und NIC für Network Information Center. Genau.
Glaube ich, ja.
Network Information Center.
Ja, dann 1987 gibt es schon 27.000 Rechner im Netz, also Server.
Ach so.
Ja, 1989 hat dann Tim Berners-Lee seine erste Fassung einer Idee fürs World Wide Web produziert.
Ja, und das war in der Schweiz.
Jo, und ebenfalls 1989 gab es in Deutschland die ersten Internetanschlüsse für außerhalb der Universität.
Für Privatanwender.
Ja, für
das heißt bis
Privatanwender beziehungsweise Leute, mehr eigentlich Firmen, weil für Privatanwender letztlich zu teuer.
Oder so, aber bis 89 gab es zwar ein paar hunderttausend Teilnehmer, 400.000 Teilnehmer im Netz?
Bis
89. Aber es gab eigentlich keine Privaten, keine Firmen, die Internetanschluss gehabt hätten, und schon gar keine Privatleute oder Computerclubs oder so.
Nee, das waren im Wesentlichen Universitäten.
Alles Unis.
In den USA waren natürlich auch die Behörden alle drin. Mhm. Ja, wenn man sich die Domainnamen anguckt, waren die am Anfang halt sehr auf amerikanische Bedürfnisse zugeschnitten. Ja, es gab neben der .com-Domain für Commercial, also
.com hinten,
Firmen. Gab es .gov für Government, .mil für Military, weil das Militär war halt auch drin,
ja.
.edu, Educational, das waren die Colleges, Universitäten.
Ausbildung, Education.
Richtig. Mhm. Ja, dann gab es letztlich .org für eben Organisationen, also nicht kommerzielle Organisationen. Da gab es noch .net für alles andere.
.net, ja. Sowas wie Sonstiges.
Ja.
Sind auch im Netz.
Ja, und alle anderen haben ja letztlich meistens zum Beispiel .de, Deutschland. Ja, da wird dann nicht mehr unterschieden.
Da gab es dann Länderkennungen.
Mhm. Richtig, ja, da gab es dann auch Länderkennungen. Da ist es dann nicht mehr an der Endung sichtbar,
was es ist.
Was es jetzt eigentlich genau ist.
Sondern nur, wo es ist. Es gibt aber auch für die USA eine Länderkennung, ne? Das US.us haben die.
Ja, wird aber sehr selten verwendet.
Wird aber verwendet. Mhm.
Ja, 1990 wurde dann das ARPANET, das alte ARPANET sozusagen, außer Betrieb genommen.
Mhm.
Aber das ARPANET war zu dem Zeitpunkt halt auch noch, also diese Infrastruktur, die ursprünglich von der ARPA aufgebaut wurde, war zu dem Zeitpunkt ja nur noch ein winzig kleiner Teil des Internet. Das hatte sich inzwischen selbst vermehrt.
Das meiste vom Internet gehörte gar nicht zum ARPANET. Okay, und das wurde dann 1990 aufgelöst. Mhm, und da gab es dann so die ersten Anschlüsse für Firmen und so. Ja, okay, ja. Und dann ging es weiter. Rasant. Also dann bis dahin hatten wir alle noch kein Internet, weil es gab ja keine privaten Anwender im Internet. Und das ist aber schon ohne unser Wissen im Hintergrund so vor sich hingewuchert.
Richtig, das gab es schon. An einigen Universitäten in Deutschland gab es das eben auch schon längst und die haben das auch fröhlich eingesetzt. Und bedingt eben durch diesen sehr eingeschränkten Nutzerkreis war das Internet auch völlig anders als das, was wir heute kennen.
Es war elitärer, mehr oder weniger.
Es war sehr viel elitärer, weil es eben vom Personenkreis stark eingegrenzt war. Mhm. Wobei es natürlich, ich sag mal, mehrere voneinander abgetrennte Nutzergruppen gab. Es gab als wesentliche Nutzergruppe in der Tat die Wissenschaftler.
Ja.
Daneben gab es auch die militärische Kommunikation darüber, die sich aber mit der anderen kaum durchmengte.
Ja.
Und eben in den USA noch die Behördenkommunikation, die sich auch mit der anderen kaum durchmengte. Also die Schnittmengen zwischen diesen drei Benutzergruppen war eben sehr, sehr gering. Okay. Kommerzielle Nutzung in dem Sinne gab es noch gar keine eigentlich.
Ja.
Ja. Also die Leute, die da drin waren, die hatten durchaus ein Interesse, dort irgendwie an diesem Datenaustausch teilzunehmen, aber eben nicht, um damit Geld zu verdienen, direkt jedenfalls.
Nee, das war mehr so ein Werkzeug.
Ja.
Ja.
1991 wurde das WWW dann erfunden, in Anführungsstrichen. Da gab es auch den ersten Webserver am CERN.
Das war in der Schweiz. Das war, wo dieser Tim Berners-Lee
gearbeitet hat,
gewohnt hat zu der Zeit.
Ja.
Zu Hause war und hat da ein bisschen Grips investiert, um da mal was zu erfinden.
Ja, 1992 gab es dann den ersten echten kommerziellen Internetprovider in Deutschland,
der
nicht ein reines Uni-Projekt war. Die Eunet Deutschland GmbH.
Die gibt es aber nicht mehr, oder?
Eunet wurde später an UUNet verkauft. Wem die jetzt gehören, weiß ich nicht mehr, ob das in irgendjemand anderem aufgegangen ist, aber an Eunet kann ich mich noch erinnern.
Okay, du warst bei Eunet damals?
Indirekt. Ich war ja an der Uni.
An der Uni, ja. Achso, und die Uni hatte ihren Anschluss von der Eunet, mehr oder weniger.
Ja, wobei ich 92 noch nicht im Internet war. Das hat dann noch ein ganzes Jahr länger gedauert. Wurde dann auch der erste Webbrowser entwickelt, nämlich der NCSA Mosaic.
Das ist eigentlich der erste grafische Webbrowser, muss man sagen.
Der erste richtige grafische Webbrowser, den es gab.
Wo man klicken konnte. Vorher gab es nur Text-Webbrowser, die wirklich nur Text, wie man das von MS-DOS von früher noch kennt quasi, oder manche auch von heute noch, wie, wo man nur wirklich Text sehen kann. Keine Bilder, keine Maus hat, sondern nur eine Tastatur.
Gut, wobei es zu der Zeit halt auch noch nicht unüblich war, dass man an Terminals arbeitete und ja. Terminals konnten in der Regel halt nur Text.
Die hatten keine Maus.
Da war es mit Bild sowieso uninteressant. Ja. Mhm. Und die ursprüngliche Idee von HTML, also der Sprache des WWW, war ja auch nie die gewesen, besonders bunte, animierte Webseiten zu produzieren, sondern eigentlich ging es darum, wissenschaftliche Texte ins 21. Jahrhundert zu bringen, sozusagen, indem man sie eben interaktiv macht durch Links, dass ich nicht mehr nur seitenweise vor- und zurückblättern kann, sondern dass ich eben mit Links von einer Textstelle direkt zu einer anderen komme oder in ein anderes Dokument gelangen kann, auf das es sich bezieht. Also statt dass ich Zitate in Fußnoten setze, unterlege ich es mit dem Link und wenn ich nachgucken will, woher in dem Text das kommt, klicke ich drauf und zack, gucke ich in dem Text nach, aus dem dieses Zitat stammt und ich kann es gleich im ganzen Zusammenhang lesen.
Ja, das ist das, was man heute auch kennt. Man klickt irgendwas an, kommt auf die nächste Seite halt.
Richtig, ja. Mhm. Deswegen, es war halt als Hypertext deklariert. Ja, die logische Evolution des Textes eben in der digitalen Welt.
Ja.
Und der Mosaik konnte jetzt auch Bilder darstellen.
Was ja praktisch ist, bei wissenschaftlichen Publikationen hat man ja manchmal irgendwelche Kurven oder Messwerte oder...
Richtig, ja, das
weiß ich nicht.
War auch alles noch relativ einfach. Also HTML2 konnte zwar Bilder, aber auch nicht sehr viel mehr. Also ich konnte jetzt... Es gab zum Beispiel noch keine Tabellen, das heißt, ich konnte noch nicht genau festlegen, wie das jetzt aussehen wird bei demjenigen, der die Seite aufruft. Ich konnte nur sagen, hier ist Text, hier ist ein Bild, hier geht der Text weiter.
Ja. Also dazu muss man sagen, HTML ist eigentlich eine Auszeichnungssprache. Man schreibt nicht hin, mach das bitte groß und fett, sondern man schreibt hin, das ist eine Überschrift. Und wie die Überschriften jetzt nur aussehen, das entscheidet das Anzeigeprogramm beim Anwender. Das heißt, die Seite selbst enthält gar keine Informationen darüber, wie die Überschrift auszusehen hat, sondern das Anzeigeprogramm sagt, ach, das ist eine Überschrift erster Ordnung, das ist jetzt eine Unterüberschrift, also so ein Unterkapitel oder so, und ordne den Text selber an.
Ja, richtig. Genau. Also es wurde nur deklariert, was gewisse Abschnitte eben genau sind. Es gab zum Beispiel eigene Abschnitte für Adresse, für eben Textfelder. Es gab diese Code-Felder, die dann eben nicht mit schriftvariabler Laufweite, sondern schriftfester Laufweite dargestellt wurden.
Ja, dann
wurden.
Konnte man sagen, das ist jetzt irgendwie, dieser Text ist eigentlich irgendwie ein Stück Code oder irgendwie was Zitiertes, was mit einer festen Laufweite formatiert werden soll.
Also,
aber die genaue Schriftart war trotzdem noch nicht enthalten. Und,
nee.
Und die Idee, dass man genau, also dass der Autor einer Website genau entscheiden möchte, wie was hinterher aussieht, in welcher Schriftart kursiv und mit welchem Einzug und wo das Bild hinkommt und ich weiß nicht was. Die Idee ist ja etwas später dann entstanden und dann hat man dieses HTML so ein bisschen misshandelt, um das irgendwie hinzukriegen und hat Tabellen verwendet, um das, die Dinge halt nebeneinander anordnen zu können und so. Mittlerweile gibt es da coolere Methoden, die man verwenden kann.
Ja, das kam dann später mit HTML3
also, genau.
Erst dazu, da kamen dann Tabellen. Die gab es in HTML2 noch überhaupt nicht.
Ach, die gab es ja gar nicht.
Mhm. Gut, dazu ist halt auch zu sagen, die meisten Rechner hätten das auch nicht wirklich darstellen können, weil sozusagen je mehr man reinpackt, desto schwieriger ist es, das auch so zu berechnen, dass das dann vernünftig aussieht.
Ja.
Ja. Und damals war die Rechenleistung einfach noch nicht da. Abgesehen davon, der Tim Berners-Lee hatte gar kein Interesse daran.
Nee, der wollte nur zu sehen, dass er einen Text hatte und dass er sagen konnte, dass es jetzt, dieses Wort muss hervorgehoben werden oder so und dass das dann funktionierte.
Ja, also 1993, da kannte ich eigentlich nur so FidoNet und ähnliches.
Das kenne
ich
nicht.
Also Mailbox-Systeme.
Ach so. Mhm.
Und da hat mich dann ein Freund von mir an der Uni Bonn dann mal eingeladen. Er wollte mir was Tolles zeigen. Das wäre viel besser als FidoNet. Da habe ich gesagt, naja gut, schaue ich es mir mal an. Und da hat er mir das Internet gezeigt.
Mhm. Also ich zeig dir mal das Internet.
Ja. Ja gut, er hat mir dann halt gezeigt, was man da machen kann. Ja. Dass man eben nicht nur irgendwie auf einer Mailbox drauf rumhängt und dort irgendwie noch ein bisschen was machen kann. Gut, okay. Man konnte auch über das FidoNet schon E-Mails austauschen, aber die brauchten auch zum Teil Stunden, bis sie irgendwo ankamen, weil eben die Fido-Mailboxen eben semi, also die waren eigentlich offline. Die haben nur in regelmäßigen Abständen sich untereinander aktualisiert.
Ja, so konnte eine Nachrichtenzustellung ein bisschen dauern.
Richtig.
Ja, okay, also und Fido war einfach was, was es vor dem Internet schon gab, zum Nachrichtenaustausch.
Jein, also
oder gleichzeitig
diese Internet. Mailboxen, das war halt für den Privatanwender eine Möglichkeit, letztlich doch irgendwo zu einem Gegenrechner Daten auszutauschen, sich Programme runterzuladen, Programme hochzuladen.
Da ging es immer um so Blöcke von Daten, so ein Stückchen, hier ist ein Stück Nachricht oder ein Programm, was man runterladen kann. Ja,
ja,
es und war das halt, konnte man austauschen.
Also ich sag mal, das waren so die, unter anderem eben die Tauschbörsen der Vor-Internet-Zeit für den Normalbürger. Hm. Und im Internet war man halt immer online. Ja, ich konnte halt eine E-Mail schreiben und die war Sekunden, Minuten später spätestens war die bei meinem Gegenüber.
In diese Mailboxen hat man sich da auch über Modems eingewählt?
Ja.
Das, was man früher kennt mit diesem charakteristischen Fiepen und Geräusch machen und
richtig,
so?
Genau.
Ja. Achso, das waren dieselben Modems, die man verwendet hat.
Ja, ja.
Und die konnten halt dann Daten, okay. Hm.
Und je nachdem, also ich meine, in so einer Fidonet-Mailbox konnten vielleicht 6, 8 Leute gleichzeitig online sein in der Regel, ja, bei den kleineren. Ich meine, das haben Leute als Hobby betrieben, das war also nie eine kommerzielle Geschichte, sondern irgendeiner hat gesagt, hey, ich stelle mir eine Mailbox hin, der brauchte dann halt dementsprechend auch mehrere Telefonleitungen, die man damals bei der Deutschen Bundespost auch relativ teuer bezahlen musste. Mhm. Dann konnte man sich aussuchen, ob man Modems, die von der Bundespost zugelassen war, benutzte, die sehr, sehr teuer waren. Oder ob man sich eben irgendwelche aus den USA besorgt hat, die einen Bruchteil kosteten, die aber im schlimmsten Fall dir den Ärger der Bundespost eintrugen, weil die eben nicht zugelassen waren.
Okay.
In der Regel ist da nichts passiert, weil wenn das vernünftige Geräte waren, haben die genauso gut funktioniert wie die anderen auch. Die hatten halt nur nicht das Prüfzeichen drauf.
Aber wir schweifen auch ein bisschen ab. Wir waren jetzt 1995, 94?
93.
So, jetzt ging es rasant weiter.
Jetzt ging es rasant weiter, genau.
Entschuldigung.
Ja, 93 gab es auch den ersten deutschen Webserver dann auch. Und da gab es dann auch schon etwa 500 Webserver. Das ging also dann relativ zügig.
Also 500 Computer, auf denen Webseiten lagerten, zum Abruf bereit.
Ja. Mhm. Und 1994 ist dann die Zahl der kommerziellen Nutzer im Internet erstmals oberhalb derer, die wissenschaftliche Nutzer waren.
Mhm. Also mehr, ja. Mhm.
Ja, und da gibt es dann auch schon 3 Millionen Rechner am Internet. Und 1995 hat man dann mit dem IPv6-Protokoll angefangen, weil eine Adressknappheit halt absehbar war.
Ja, weil so viele Leute mitmachen wollten.
Richtig, ja.
Da wurden die Nummern knapp irgendwie. Ja.
Und
oder noch nicht, aber jetzt werden sie knapp und das wusste man schon.
Richtig, ja. 1998 hat man dann eben, weil das mit dem IPv6 halt eben doch absehbar eine längere Geschichte sein würde, dann die ICANN gegründet. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
Eine US-Behörde? Na, Behörde nicht.
Jein.
Eine Organisation in den USA.
US-Organisation, die letztlich die Verwaltung des Internet, Zentralverwaltung des Internet macht.
Das heißt, die vergibt diese Nummern.
Richtig, ja.
Oder auch Nummernbereiche.
Hm. Ja. Ja, 1999 gab es dann die 1 Million CD-Domain schon.
Oh,
ja, und jetzt sind wir halt inzwischen so weit, dass 8 bis 9 von 10 E-Mails, die verschickt werden, Spam sind. Also inzwischen sind wir halt eben so weit, dass wirklich leider jeder im Internet ist und damit halt auch all diejenigen im Internet sind, die Spaß dran haben, anderen den Spaß zu verderben.
Ja, das ist heute.
Und das ist halt, das finde ich halt insofern ein bisschen schade, weil als ich eben anfing, im Internet mich zu bewegen, so richtig ab 94, da waren zum Beispiel die Newsgroups noch eine tolle Sache, weil es gab unglaublich viele.
Newsgroups sind
So eine Art
Pinwände, sowas?
Nachrichtenforen.
Ja, Forum ist das Stichwort, das kennt man heute.
Ja, so eine Mischung aus Forum und Mailingliste.
Ja.
Ich kann anonym pollen, nur wenn ich reinschreibe, dann sehen die anderen halt auch meine E-Mail-Adresse. Und das wurde damals noch sehr rege genutzt, weil kommerziellen Spam gab es noch nicht. Das heißt, auch die Newsgroups waren noch nicht vollgespammt. Und wenn man eine Frage stellte im richtigen Forum, bekam man von 10 Antworten 9 gute und eine, die vielleicht irgendwie am Thema vorbei war. Aber man hatte wirklich in der Regel, wenn man da vernünftig Fragen gestellt hat, in kurzer Zeit super Antworten bekommen. Das heißt, wenn man zu irgendeinem wissenschaftlichen Thema, also am besten zu wissenschaftlichen Themen, irgendwas wissen wollte, hat man sich die entsprechende Newsgroup gesucht und konnte ein bisschen mitlesen und konnte dann auch irgendwann mal schreiben.
Mhm. Dann war das ja alles, also viele Wissenschaftler noch dabei, die dann halt auch wirklich Ahnung hatten.
Ja. Richtig, ja. Und letztlich ist das dann durch das Aufkommen von Spam dann irgendwann abgetötet worden, weil für Spammer war es natürlich am einfachsten. Ja, ich spamme einfach in die Newsgroups rein und da erreiche ich ja mit meinem einen Spam schon ganz viele Leute. Da brauche ich nicht alle Leute einzeln einzuspammen.
Super, ja. Ja, stimmt.
Ja.
Ja, da kommen wir aber gleich noch zu. Das war soweit.
Jetzt gleich noch dazu.
Das war soweit die Historie.
Das war jetzt so ein bisschen die Historie. Die hat jetzt eigentlich schon mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich eigentlich eingeplant hatte.
Ja, ja.
Aber wir haben auch schon ein bisschen was erklärt. Ich denke, groß eingehen auf das Konzept Internet, TCP/IP, wie das alles funktioniert, brauchen wir eigentlich nicht mehr.
Nicht so richtig, ne. Wir machen jetzt gleich nach der Musik erstmal weiter und erzählen mal, was es im Internet dann so alles gibt, weil Internet, haben wir ja gehört, ist nur das Netzwerk, das Daten transportiert, aber wenn man jetzt irgendwie Daten erhält, muss man erstmal wissen, was das für Daten sind. Das sind ja erstmal nur Zahlen und da gibt es verschiedene Anwendungen, die man machen kann. Und richtig. Darüber erzählen wir dann gleich ein bisschen nach der Musik.
Genau, spielen wir ein bisschen Musik.
Es ist jetzt 17.50 Uhr. Ihr hört immer noch Radio Rheinwelle 92,5. Hier ist der Nordfunk des Chaos Computer Club Mainz. Alison Crow war das aus Kanada, Nanaimo. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ihr hört den Nordfunk. Unsere Website nordfunk.cccmz.de. Da könnt ihr dieses Lied später runterladen. Na gut, wir verlinken es eigentlich nur. Und darum geht es auch heute. Das Internet. Viele kennen das Internet nur als Web. Es gibt aber noch sehr viel mehr im Internet. Wir haben jetzt ein bisschen den geschichtlichen Abriss mal erklärt. Das Internet gibt es ungefähr seit 1971. Da hat es so seine Wurzeln genommen. Und bis heute hat sich das doch sehr stark entwickelt. In nur weniger als 40 Jahren. Dann wollen wir mal ein bisschen drüber reden, was man mit dem Internet denn jetzt nun anstellen kann, wenn man denn eins hat. Und eins der ersten Protokolle, also sprich eine der ersten Anwendungen, war Telnet, also ein Tel für Telefon, Net für Netzwerk, also ein Terminal-Programm. Wir haben eben schon mal erklärt, es gab früher diese Terminal-Rechner, das heißt ein großer Rechner, ein Computer, an dem mehrere Leute angeschlossen waren mit einfach nur einem Bildschirm und einer Tastatur, die keine eigenen Rechner hatten. Und genau dasselbe ist eigentlich Telnet im Wesentlichen.
Ja, im Großen und Ganzen schon, außer dass ich halt eben wirklich einen eigenen echten Rechner habe. Ja, der muss nicht viel können, aber wenn er den Telnet-Client bedienen kann, dann habe ich im Prinzip auf meinem Bildschirm sehe ich das, was auf dem entfernten Rechner, auf den ich mich per Telnet verbunden habe, läuft. Und mit der Tastatur tippe ich dann quasi direkt auf den entfernten Rechner. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich mit meinem eigenen schwachbrüstigen Computer mich auf den entfernt stehenden Zentralrechner der Uni einwählen kann und dort irgendwelche schwierigeren Sachen machen kann.
Berechnungen
und so. Berechnungen machen kann, die wirklich aufwendig sind und die meine kleine Kiste, was ja damals zu Hause eigentlich üblich war, schlicht nicht schafft.
Mhm. Ja, und es gibt ja noch eine andere sehr wichtige Anwendung für Telnet oder eigentlich für SSH. SSH ist so eine Art Nachfolger von Telnet.
Ja.
Telnet war noch eine unverschlüsselte Kommunikation. SSH heißt Secure Shell und ist der Nachfolger und das ist verschlüsselt, sodass keiner auf der Leitung mithören kann, was ich da für Daten hin und her schicke. Und ich verwende zum Beispiel SSH sehr gerne, um von entfernt über das Internet irgendeinen Rechner zu steuern. Beispielsweise sagen wir, wenn meine Frau zu Hause an unserem PC Probleme hat und ich bin aber noch auf der Arbeit, dann kann ich von der Arbeit aus über das Internet auf meinen Rechner einloggen und kann da mit Hilfe dieser Konsole Dinge tun, irgendwelche Probleme beheben oder gucken, was überhaupt los ist und dergleichen mehr.
Ja. Eine kleine Korrektur habe ich noch. Mhm. Die ersten sozusagen, das Ur-Internet ist nicht von 1971, sondern wirklich schon von 1969. Also wir haben jetzt wirklich dieses Jahr 40 Jahre Internet.
Ach doch, 40 Jahre.
Ja, ja. Da wurden so die ersten Konzepte entwickelt und da wurde auch das erste Versuchsnetz mit 4 Rechnern hochgezogen.
Ah, daher auch diese Geschichte mit 1.1.1970, die sogenannte Unix-Zeit. Naja, obwohl, das hat ja mit dem Internet so nicht so viel zu tun.
Jein, also die Geschichte von Unix und die Geschichte des Internets ist über weite Zeiten schon sehr nebeneinander hergelaufen. Ja, weil das Internet
ursprünglich aus Unixen bestand sozusagen. Mehr oder weniger hauptsächlich, ne? So an Unis hatte man halt Unix, so. Ja gut, das war so diese eine Applikation. Eine andere war E-Mail, das hatten wir eben schon mal.
Na, also die Ur-Applikationen waren in der Tat Telnet und FTP. Also Telnet, damit ich auf meinem entfernten Rechner arbeiten kann. Mhm. Und FTP, File Transfer Protocol, damit ich in der Lage bin, Daten auf einen anderen Rechner zu transferieren, beziehungsweise Daten auf meinen Rechner zu transferieren.
Dateien eigentlich.
Dateien transferieren, Im Kern wirklich ein Dateimanager, quasi, kann man sagen, nur dass ich eben nicht auf meinem Rechner Dateien verschiebe, sondern zwischen meinem Rechner und einem entfernten Rechner.
Ja, das ist was ich heute auch immer noch einsetze.
Das setzen heute noch relativ viele ein, meistens unbewusst. Also jede Browser hat heute einen rudimentären FTP-Client eingebaut. Der kann nicht viel. Also ein richtiger FTP-Client kann wesentlich mehr.
Also Client ist so ein Programm halt.
Richtig,
FTP-Programm.
Ja, also das Unterschied zwischen Client und Server.
Ja, genau.
Und FTP-Client, FTP-Server ist eben auch ein Unterschied.
Ja. Den wollen wir jetzt hier nicht weiter erläutern, FTP halt.
Ich denke, das ist relativ
genau. Also das heißt, wenn im Internet jemand über das FTP-Protokoll eine Datei anbietet, kann ich die mit meinem Browser herunterladen. Also zum Beispiel mit dem Internet Explorer, dem Firefox oder dem Opera, Safari.
Richtig, ja. Hm. Es gibt inzwischen auch das HTTP-Dateitransferprotokoll. Also ich brauche jetzt theoretisch keinen FTP-Server mehr hinten dran.
Das ist oft so. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dasselbe zu tun.
Ja, aber ich sag mal, mit der Zeit ist das FTP-Protokoll natürlich auch, ich sag mal, weiterentwickelt worden. Ja, es gibt diese Resume-Funktion, dass ich einen unterbrochenen Download weiterführen kann, falls die Verbindung zwischendrin abbricht und solche Geschichten. Ja, ich kann mit FTP auf dem entfernten Server eben nicht nur runterladen, wie über das HTTP-Protokoll, ich kann auch Sachen hochladen.
Also in beide Richtungen übertragen?
In beide Richtungen. Ich kann
Verzeichnisse anlegen?
Verzeichnisse zum Beispiel anlegen.
Rechte ändern?
Rechte auch.
Dateien löschen?
Ja.
Also, eigentlich so allgemein Dateioperationen auf dem entfernten Rechner ausführen und
genau. Ja. Mhm. So, das nächste Protokoll ist dann in der Tat aber dann schon E-Mail gewesen. Das war noch nicht mal von der ARPA geplant, weil die ARPA selber oder die zuständigen Leute der Meinung waren, E-Mail, wie gesagt, ist nicht so wichtig. Die Leute fanden es trotzdem toll. In der Anfangszeit war es so, dass Senden und Empfangen von E-Mails nicht dieselbe Sache war. Also es gibt eben dieses SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, das ist ein Sendeprotokoll für E-Mails.
Ja.
Und heute immer noch relativ üblich ist das POP3-Protokoll, Post Office Protocol Version 3. Das benutze ich, um meine E-Mails abzuholen. Es gibt ziemlich viele andere.
Das ist eigentlich interessant, dass man zwei verschiedene Technologien verwendet, eine um E-Mails zu versenden und eine um E-Mails abzuholen. Ne?
Das Tolle war, früher war eben in der Zeit vor dem massenhaften und kommerziellen Missbrauch von E-Mails waren die meisten SMTP-Server offen. Das heißt, wenn ich irgendwo war, konnte ich mich an den nächstgelegenen Mail-Versand-Server einfach einloggen und meine E-Mails darüber verschicken.
Die örtliche Mail-Dienststelle.
Richtig. Ja. Und es gab keine Probleme. Inzwischen sind die meisten SMTP-Server halt eben auch zugangsgeschützt, weil ein offener SMTP Relay ist halt quasi in der Regel eine Spam-Quelle.
Richtig. Und das hat dann das Problem erstens, dass Leute, dass Spammer darüber ihre Werbemails verschicken, dass aber andererseits andere Mailserver E-Mails von einem solchen, von einer solchen Versandstelle gar nicht mehr entgegennehmen, weil die sagen, der ist ja ungeschützt und da kommt potenziell viel Spam.
Richtig, ja. Es gibt zahlreiche andere Protokolle. Erwähnenswert für mich ist eigentlich nur noch IMAP, Internet Message Access Protocol. Das ist ein Nachfolgesystem, was eben wesentlich moderner ist, sehr viel mehr kann und eben beide Dienste auch integriert. Das heißt, ich muss mich nicht mehr auf zwei verschiedenen Servern anmelden, sondern ich kann einen und denselben Server für Senden und Empfangen nehmen. Ich habe viel mehr Optionen, was ich mit meinen Nachrichten machen kann. Ich kann mir zum Beispiel nur die Kopfzeilen runterladen.
Das geht aber, glaube ich, bei POP3 auch, dass man sich erstmal nur den Kopf, also nur sozusagen das, wo der Betreff, Absender und so weiter drin steht, runterlädt, um quasi Übertragungsgeschwindigkeit zu sparen oder zu erhöhen in dem Fall, also weniger Daten und dann anschließend nur die E-Mails komplett runterladen, die man auch wirklich lesen will.
Also genau. Bandbreite war in der Anfangszeit des Internets ja auch noch ein echtes Problem und ursprünglich waren E-Mails 7-Bit kodiert. Ja, sie hatten also einen reduzierten Zeichensatz.
Ja, man konnte nicht jedes Zeichen reintippen. Ja.
Richtig, ja.
Keine Üs und so.
Keine Umlaute und ähnliches. Ja, es war halt sehr spartanisch. Dafür verbraucht es halt eben wenig Bandbreite.
Ja.
Und deswegen ist es so, wenn man Attachments verschicken will, dann
also
werden
Datei,
die ja...
Also Anhänge.
Dateianhänge verschicken will, dann werden die müssen die kodiert werden, weil Dateien sind ja in Regel ist ein Byte eben 8 Bit.
Mhm.
Ja.
Das muss
E-Mail
runter.
Ist aber eben nur 7 Bit. Mhm. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Kodierverfahren. Das ist heute alles transparent. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Anfangszeit manchmal echte Probleme hatte, wenn ich eine Datei mit einem Anhang bekommen hatte, dass ich ein externes Programm brauchte, um den Dateianhang wirklich anschauen zu können,
mhm.
Weil dass die Ur-E-Mail-Programme zum Teil halt einfach noch gar nicht konnten.
Nee, war ursprünglich nicht geplant.
Ja.
So, eigentlich wollte man ja nur Nachrichten verschicken.
Richtig, ja.
Und heute kann man halt Dateien anhängen, genau.
Ja. Dasselbe galt für die Newsgroups auch. Ja, das heißt
das heißt ja auch, dass durch diese Codierung diese Dateianhänge größer werden. Ne? Wenn ich jetzt eine Datei habe, die ein Megabyte groß ist und die an einer E-Mail anhänge, dann ist die E-Mail hinterher nicht etwa 1 Megabyte plus ein bisschen Text, sondern 1,3 Megabyte plus ein bisschen Text.
Richtig, weil...
Weil durch dieses Umkodieren die Dateigröße wächst. Deswegen eignet sich E-Mail auch nicht so gut, um größere Datenmengen zu verschicken. Bei kleinen Dateien ist das kein Problem, aber so ab einer bestimmten Größe gibt es bessere Methoden. FTP vielleicht.
Ja, aber es hat halt auch nicht jeder einen FTP-Server zu Hause stehen.
Ja, oder? Ja, genau. Da muss man halt mal gucken, genau.
Ja, also ich habe das Problem jetzt gerade aktuell gehabt, dass wir relativ große Dokumente verschicken mussten und ich habe dann eine Weile gebraucht, bevor ich dann bei uns in der Firma einen FTP-Server stehen hatte,
mhm.
über den ich dann mit den zwei, drei Leuten, mit denen ich es brauchte, dann eben diese riesigen Dateien austauschen konnte.
Ja. Ja.
Weil wir zwar einen internen hatten, aber der entsprechend passwortgeschützt, bla bla bla. Und wenn ich da nach außen hin mit Kunden kommuniziere...
Das ist schlecht, ja. Und man will da ja was haben, wo der eine seine Datei hin übertragen kann, dann liegt die da und der andere kann dann von da die Datei wieder
richtig,
zu sich
ja.
nach Hause oder in seine Firma übertragen.
Ja.
Jetzt muss man aber vielleicht auch mal sagen, unser Thema ist ja eigentlich, was es sonst noch so im Internet gibt. Sonst noch so außer Web, also das, was wir hier jetzt beschreiben, ist ja alles gar nicht Web. Das ist ja gar nicht das, was man auf Webseiten hat oder sieht, sondern das sind alles Sachen, die quasi komplett disjunkt sind davon.
Ja, ich meine, heute ist ist relativ üblich, dass man einen webbasierten E-Mailer benutzt oder viele machen das.
Google Mail zum Beispiel macht das
ja,
so.
Ich persönlich bevorzuge immer noch die guten Offline-Reader. Also ein eigenes E-Mail-Programm, was ich bei mir lokal habe, da ziehe ich mir meine E-Mails runter, kann die bequem, eben auch wenn ich keine Internetverbindung habe, theoretisch durchlesen. Ich kann die archivieren, ich kann sie relativ schnell durchsuchen. Es ist also wesentlich komfortabler als ein Webmailer. Einziger Nachteil, eben wenn ich nicht an meinem Rechner bin, kann ich in meine E-Mails halt auch nicht reingucken.
Also
das ist wiederum der Vorteil eines Webmailers.
Ja, das ist halt jetzt wieder so die Sache. Ich habe zum Beispiel einen Laptop zu Hause und ich lese meine E-Mail mal zu Hause auf meinem normalen PC und mal auf dem Laptop, sei es zu Hause auch oder unterwegs. Und die Frage ist, wenn ich eine E-Mail jetzt schon mal gelesen habe zu Hause, ist die dann noch, kann ich die auf meinem Laptop nochmal sehen? Oder habe ich die dann schon runtergeladen? Das ist ein bisschen problematisch. Ich verwende dafür IMAP, dieses IMAP-Protokoll, was wir vorhin angesprochen haben, bei dem die E-Mails auf dem Server liegen bleiben und mehrfach, also von verschiedenen Stellen zugreifbar sind. Aber man braucht eben trotzdem immer diesen E-Mail, so ein E-Mail-Programm und muss jedes Mal bei jedem E-Mail-Programm seine Zugangsdaten einrichten, was man bei einem Webmailer nicht muss. Da reicht es, wenn man einfach auf die Seite geht, seinen Benutzernamen und sein Passwort eintippt und dann kann man seine E-Mails lesen und bearbeiten. Und ja, man hat auch immer dieselbe Sicht und auch immer dasselbe Layout und so weiter.
Richtig, ja. Wie gesagt, das meiste, was man für E-Mail sagen kann, kann man auch für das Usenet, also NNTP, das Newsgroup-Protokoll.
Was heißt NNTP? Usenet-T-Protokoll?
Network News Transfer Protocol.
Ah, okay.
Ja. Es gibt auch zahlreiche Programme, die beides gleichzeitig können. Also sie können E-Mails und Newsgroups lesen.
Ja.
Funktioniert auch nicht so unähnlich, nur dass ich halt eben nicht an eine einzelne Person schreibe, sondern ich schreibe halt direkt an eine Newsgroup.
Ja. Das entspricht eigentlich so einer E-Mail-Liste. Mailing-Liste.
Ja, so eine Mailing-Liste, nur die Struktur ist halt doch etwas anders. Also die Technik dahinter sieht dann anders aus. Für den einzelnen Nutzer ist es im Wesentlichen dasselbe.
Sieht genauso aus, ne?
Ja.
Ja. Und man kriegt halt man kann alle Nachrichten lesen, die jemand anders an diese Newsgroup, an diese Gruppe geschrieben hat.
Richtig, ja.
Aber die Mailing-Listen gab es am Anfang ja auch noch nicht. Das E-Mail gab es schon, aber diese Listen wurden ja später dazu erfunden.
Ja, die erste Mailing-Liste, die es überhaupt gab, nannte sich SF Lovers. Science Fiction Lovers.
Okay.
Da waren auch die damaligen sozusagen Administratoren, Herren des Internets nicht so glücklich darüber. Die wurde auch erstmal abgeschaltet, weil das ja missbräuchliche Nutzung war. Vor allem, weil da innerhalb kürzester Zeit wohl relativ große Mengen an Datenvolumen dann zustande kamen. Die war wohl sehr aktiv, sehr beliebt. Die wurde dann zwischenzeitlich auch mal abgeschaltet. Aber nachdem man dann die Leute davon überzeugt gekriegt hat, dass das quasi ein Projekt wäre, um zu zeigen, dass das grundsätzlich durchführbar wäre und so weiter, wurde das dann auch wieder erlaubt. Inzwischen sind solche Mailinglisten ja relativ üblich. Sie erlauben halt im Gegensatz zum Usenet auch eine etwas bessere Kontrolle, wer da drin ist. Aber man kann auch Mailinglisten so gestalten, dass eben nur bestimmte Leute Schreibrechte haben. Das eliminiert weitgehend die Gefahr des Spams auf die Liste.
Ja, ja, weil nicht jeder was draufschreiben darf.
So,
ein anderes, eigentlich ziemlich wichtiges Protokoll, was aber auch gerne mal übersehen wird, ist das DNS, das Domain Name System, das Telefonbuch des Internets, habe ich es vorhin mal genannt. Was von Webseiten zwar sozusagen benutzt wird, eigentlich wird das von fast allen anderen Anwendungen benutzt, ne? Aber
sowohl bei E-Mails als auch von den Webseiten wird das im Wesentlichen benutzt.
Aber genauso auch bei Telnet?
Man kann es für alles benutzen. Ich meine, in dem Moment, in dem ich statt also als Adresse einen Namen eingebe, guckt das Programm eben auf dem DNS-Server nach, auf dem nächstgelegenen, welche Nummer dahinter steht, weil das Programm selber oder übers Internet kommuniziert man eigentlich mit Nummern.
Ja.
Nur da der Mensch halt besser mit Namen als mit Zahlen hantiert, zumindest die meisten Menschen, ist es halt eben doch angenehmer, wenn ich eben www.meinwebserver.de eingebe, um da drauf zu kommen, anstatt irgendwie 185.135.22.14. Vor allem, weil sich manchmal diese Nummern auch ändern. Und wenn der Name bleibt derselbe, nur die Nummer darunter ändert sich. Das heißt, ich brauche mir nur einmal den Namen zu merken und wenn der Server mal umzieht, wenn die irgendwas umkonfigurieren, wenn die eine neue Nummer kriegen, dann braucht mich das nicht zu interessieren.
Das heißt, als Anwender sehe ich die Nummern eigentlich selbst.
Richtig. Das heißt, jede Anwendung kann auf dem DNS-Server die Nummer zu einem Namen herausfinden. Ich würde es eigentlich nicht so sehr das Telefonbuch nennen, sondern eher so die gelben Seiten, weil es sind ja nicht die Einzelnutzer drin, sondern es sind nur die Server drin.
Ja, stimmt, die gelben Seiten.
Ja. Mhm. Und ist nach wie vor ein sehr gut funktionierendes System.
Ja, da habe ich schon andere Meldungen gehört. Man macht sich mittlerweile Gedanken, es gibt Sicherheitsprobleme und so weiter. Das DNS ist ja auch schon relativ alt.
Es ist relativ alt, wobei diese Sicherheitsprobleme sind bisher nie praktisch aufgetaucht. Soweit ich das weiß, sind das eher theoretische Überlegungen gewesen, wie man möglicherweise einen Angriff machen könnte auf eine DNS-Infrastruktur.
Ach so.
Ja, die Sicherheit im System wird ja dadurch gewährleistet, dass es letztlich eine Kaskade von DNS-Servern ist. Ja, also es gibt ja den...
Ja, das ist eine ganze Struktur von ganz vielen Rechnern, die diesen Dienst insgesamt gemeinsam bereitstellen.
Richtig,
ich habe es nie ganz verstanden. Irgendwie frage ich meinen örtlichen DNS-Server nach, wie ist denn die Nummer zu dem und dem Namen, und der Server weiß es vielleicht nicht gerade und fragt dann irgendwie eine Ebene weiter oben nach und propagiert das so durch, bis irgendeiner mal die Antwort weiß, und dann wird die wieder zurück übertragen, und ich glaube, der lokale Dienst merkt die sich dann auch fürs nächste Mal schon mal, und so wird es irgendwie verteilt.
Also die Gefahr in Anführungsstrichen im DNS-System, die auch real besteht, ist jetzt zum Beispiel die neueste Generation von Schädlingen, die sich die auf kleine Netzwerke ausgelegt wurden. Und da reicht es leider aus, wenn ein einziges System in einem Netzwerk infiziert ist, weil dieser Schädling setzt einen eigenen DHCP-Server auf. Das heißt, er tut so, als wäre er der Netzwerkknoten, der vom internen Netzwerk nach draußen ins Internet geht. Und jeder Rechner, der sich neu einschaltet, sucht erstmal auf dem DHCP-Server nach einer Adresse. Mhm. So, und dann gibt es das Wettrennen zwischen dem eigentlichen DHCP-Server im Netz und dem Zombie. Ja, und wenn der Zombie zuerst antwortet, dann gibt der Zombie diesem PC eine DHCP-Adresse.
Jetzt wird es ziemlich technisch, ja.
Und dann läuft der gesamte Verkehr ins Internet von diesem einen Rechner nicht mehr über den eigentlichen Gateway-Rechner, sondern über den Zombie.
Der aber selber den eigentlichen Gateway-Rechner verwendet.
Richtig, aber der kann theoretisch jede Anfrage umleiten, weil der produziert dann auch einen eigenen DNS-Server. Mhm. Und wenn ich dann von dort aus mein Online-Banking mache über www.meinebank.de, dann lande ich stattdessen eben bei www.fakemeinebank.ru oder irgendwas.
Ja.
Und dort sitzen dann fröhliche Leute, die eine tolle Seite programmiert haben, die original genauso aussieht wie meine Bankseite. Die sind nämlich wirklich gut inzwischen. Mhm. Die verdienen nämlich auch viel Geld damit. Weil ich mache da meine Bankgeschäfte, logge mich aus. Und wenn ich dann wiederkomme, habe ich kein Geld mehr auf der Bank, weil die eigentlichen Bankgeschäfte, die ich gemacht habe, zwar nicht stattgefunden haben, aber dafür diese freundlichen Leute mein Konto dann leer gemacht haben und mein Geld irgendwo sonst wo verschwunden ist, wo ich es nie wiedersehe.
Aber das hat ja jetzt soweit erstmal nichts mit DNS zu tun. Im Endeffekt, mehr oder weniger, du meinst jetzt im Endeffekt, du gibst diesen Namen ein und kriegst die falsche Nummer zurückgeliefert durch diesen Trick.
Richtig.
Und deswegen fragst du bei der falschen Bank sozusagen.
Ich sehe es ja nicht.
Du siehst es nicht. Aber wenn du jetzt die Nummer direkt eintippen würdest, könnte der diese Nummer trotzdem auch umbiegen.
Das wäre...
Hin und her. Das wäre schon auch möglich.
Ja, das wäre theoretisch auch möglich.
Dass insofern ist das eigentlich kein Problem mit diesen gelben Seiten. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ist schon richtig. Also man sieht mit der Sicherheit, da haben sich die Urväter des Internets zunächst nicht so viele Gedanken gemacht. Es gibt viele mögliche Angriffe, die man da machen kann.
Ja. Gut. Das DNS-System hat durchaus auch seine Schwächen.
Ja.
Es wird auch immer wieder weiterentwickelt. Es gibt auch interessante Ideen, wie man es etwas sicherer machen könnte, wie man eben auch solche missbräuchliche Nutzungen, wie wir sie gerade diskutiert haben, zumindest sehr viel schwieriger machen könnte, indem man mit Authentifizierung arbeitet und solche Sachen. Aber das ist
wird alles
Zukunftsmusik.
Ja, das wird auch alles immer komplizierter. Hier kommt aber auch die ICANN wieder ins Spiel, so ein bisschen beim DNS. Ja. Die ICANN, was heißt nochmal? International, was? Konsortium?
Ach,
ich guck nochmal nach. Genau, ich kann es mir nicht merken.
Ich muss dann auch immer nachgucken, weil bei so vielen Begriffen irgendwann...
Das ist diese Organisation in Amerika, die weltweit diese Nummern vergibt fürs Internet. Die vergibt nämlich nicht nur die Nummern, sondern die vergibt auch Namen. Und das heißt, sie vergibt zum Beispiel den Namen, oder sagen wir mal, die Domain .de ist vergeben an die DENIC. DENIC hatten wir auch schon mal in der Sendung.
Und die das dann in Deutschland weitermachen.
Und die können dann Namen weiterverteilen, die hinten mit .de aufhören. Die dürfen aber keine anderen Namen verteilen. So, ICANN, hast du?
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
Ja, genau. Names and Numbers, da haben wir es.
Genau.
So, und so gibt es dann verschiedene Unterstellen, die dann so Subbereiche weiterverteilen können.
Ja. Daneben gibt es so aus der vorkommerziellen, nenne ich sie mal, Zeit des Internet eine Menge anderer Protokolle, von denen einige heute noch sehr bekannt sind oder zumindest benutzt werden. Andere gibt es nicht mehr, weil sie heute Sicherheitsrisiken darstellen oder weil sie schlicht nicht gebraucht werden mehr. Also zu den nach wie vor benutzten gehört NTP. Das ist ein Internet-Zeitprotokoll. Damit kann ich mir von einer Atomuhr, die ihre Daten ins Internet liefert, eben die aktuelle Zeit auf meinen Rechner holen.
Und das ist gar nicht so einfach, weil die Anfrage dauert ja auch wieder einen Moment. Das heißt, bis meine Anfrage, ich möchte jetzt gerne, wie viel Uhr ist es, bis diese Anfrage beim Server ist. Der Server guckt danach, schickt mir die Antwort. Bis dahin ist es ja gar nicht mehr so viel Uhr, wie der gedacht hat.
Ja.
Und das jetzt wieder auszugleichen, ist in diesem NTP-Protokoll enthalten. Und da ist irgendwie, sind irgendwelche Tricks drin, damit das möglichst präzise funktioniert. Das geht auch auf weniger als eine Millisekunde genau, soweit ich weiß. Nee, gar nicht. Übers Internet ist es dann doch eher auf wenige Millisekunden genau, glaube ich.
Ja, es ist auf jeden Fall relativ sehr, genau. Sehr genau.
Für den Hausgebrauch auf jeden Fall mal.
Ich wollte gerade sagen, für den Hausgebrauch genau genug. Wenn man es noch genauer braucht, gibt es immer noch die Möglichkeit, über USB oder einen anderen Port einen Zeitgeber zu installieren, der direkt per Funk die Atomzeit empfängt und da ist man dann auf jeden Fall bei den Toleranzen unter einer Millisekunde.
Ja, das ist richtig.
Es gibt einen sehr lustiges Protokoll, das muss ich selber nochmal nachgucken, ich habe das damals noch benutzt, da gab es das noch, das nennt sich Finger. Damit kann man andere Leute fingern.
Sowas wie Gruscheln.
Nee, es hat nichts mit Gruscheln, es ist auch nichts Obszönes, nichts Unanständiges. Da ging es letztlich ursprünglich darum, Informationen über einen bestimmten Benutzer auf einem lokalen System, also Intranet, zu finden. Das zeigte dann in der Regel den Login-Namen, den richtigen Namen, sofern er hinterlegt war, Anmeldezeitpunkt, Zeitdauer der Aktivität oder Inaktivität an, auch das Terminal oder den Computer, von dem er aus angemeldet war. Und man konnte über sein Home-Verzeichnis auch noch weitere Daten über Finger anzeigen lassen. Also wenn man seinem eigenen Home-Verzeichnis dann eine entsprechende Datei angelegt hat, wurde die von Finger mit ausgewertet. Was? Und da konnte man dann alle möglichen anderen Sachen hinterlegen. Das wurde in der Linux-Gemeinde, in der damals noch jungen, lange Zeit benutzt, um sich über die Kernel-Versionen auf dem Laufenden zu halten. Also dann sah man dann, welche Kernel-Version
der Entwickler da liegen hatte.
Der Finger, den man befingert hatte, gerade benutzte. Und wenn man dann sah, hey, der benutzt ja eine neuere Version als ich, dann konnte man gucken, wo kriege ich den denn auch mal her? Ja. Ah, ja. Also es war in der Anfangszeit, war es halt einfach auch mal nett, um zu sehen, ist der gerade da, ist er nicht da.
Ist er, genau, ist er angemeldet oder nicht?
Ja, heute gibt es es nicht mehr, weil heute wird das halt einfach ein Sicherheitsrisiko darstellen. Ja. In dem Moment, in dem ich weiß, der und der ist da und wie heißt der und so, das wäre im Internet also nicht mehr so schön.
Zumindest nicht übers Internet. Im lokalen Netzwerk zu Hause oder an der Uni oder so ist das nochmal was anderes.
Ja, also aber eben nur in einer vertrauten Umgebung.
Genau, das ist es.
Wir hatten ja schon gesprochen, es gibt Telnet, es gibt FTP, also ich kann Daten holen, ich kann Daten ablegen, aber wie weiß ich denn, wo welche Daten sind, damit ich sie mir eventuell holen kann? Genauso wie es heute Suchmaschinen gibt, ja, hat man sich auch damals schon irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn eigentlich Daten finden, die ich gerade irgendwie bräuchte. Und da wurde ein Suchdienst namens WAIS 1991 ins Leben gebracht. Aha. Wide Area Information Server Systems. Und das war eine Art Datenbanksystem mit relativ guten Möglichkeiten, also mit einer Volltextsuche und es war halt so einer der ersten Suchdienste, die es so gab. Diese Server waren sehr spezialisiert, Also die hatten in der Regel nur ein einziges Gebiet, auf dem sie sich dann auskannten. Also war dann nur biologische oder archäologische oder Physik-Daten drin. Dafür gab es dann einen Client, mit dem man das entsprechend machen konnte.
Damit konnte man bei dem Suchdienst anfragen.
Richtig, ja. Und damit konnte man halt überhaupt schon mal suchen gehen. Dann gab es Gopher. Das basierte so ein bisschen auf WAIS. Das war auch ein Suchdienst. Der richtete sich so ein bisschen darum, FTP-Daten leichter zugänglich zu machen. Also wenn ich irgendwas suchte auf einem FTP-Server und nicht genau wusste, auf welchem es war, dann habe ich es mal darüber probiert. Es gab dann auch einen ganz spezialisierten nur für FTP-Archive, der nannte sich Archie.
Ja, du musst mir trotzdem mal ein bisschen erklären, wie diese Serversysteme funktioniert haben. Da war halt irgendwo so ein Serversystem installiert auf einem Computer und der hat dann nachgeguckt, was auf diesem Computer so rumliegt und hat dann konnte man den fragen, was da so rumliegt oder wie funktioniert
das. Richtig, genau, ja.
Und das heißt, man konnte einfach mehrere Server anrufen, so was liegt denn so bei dir, was liegt denn da, was liegt denn dort, und dann haben die Server geantwortet, ja, ich habe so das und ich habe so das, und dann konnte man so Daten einsammeln, wer was hat. Ist das so ungefähr?
Ja, so in der Art. Und diese WAIS-Architektur, also es gab auch quasi ein Verzeichnis, in dem eher alle WAIS-Server drin waren. Also. Ja, das heißt, man konnte gucken, welche gibt es überhaupt,
ja,
und konnte die dann entsprechend befragen.
Ja, das ist da der Trick. Man muss Daten ja irgendwo waren. Wissen, welche, wo überhaupt mal so ein Suchdienst läuft.
Ja. Ja. Und also WAIS war eher auf Texte ausgerichtet, während Archie eben eine Suchmaschine speziell für FTP war, also für Daten. Wenn ich eine bestimmte Datei gesucht habe, konnte ich sie in Archie finden.
Ja, ja. Okay, das war so, aber ähnliche Technik dann wieder.
Ja, es gab dann, naja, gut, das Internet hat dann so nach und nach eben auch andere Suchmaschinen entwickelt. Inzwischen ist das ja, wie wir wissen, auch kommerziell durchaus eine interessante Sache. Da haben wir ja auch schon mal eine Sendung dazu gemacht.
Genau.
Ja, also Suchmaschinen gibt es auch schon etwas länger. Da hat man sich auch irgendwann angefangen, Gedanken darüber zu machen. Aber eine ganze Zeit gab es im Internet einfach keine Suchmaschinen. Ich habe mich halt auf einen Server eingeloggt und habe geguckt, was es da gibt. Im Zweifel wusste ich es vorher. Oder ich musste halt auf gut Glück suchen. Ja. Und hoffen, dass ich irgendwas finde.
Das war so damals.
Ja.
Ja, ist jetzt nicht so, dass man einfach zu einer Suchmaschine geht, irgendwas eingibt und dann wird man schon auf die richtige Seite weitergeleitet, sondern man kann ja auch im Browser direkt die Adressen oben eintragen, ne? Wenn man zum Beispiel zu seiner Bank möchte, www.meinebank.de einfach eingeben oder sowas. Und ich persönlich benutze das auch gern und viel und gebe einfach den Namen ein, wenn ich auf eine bestimmte Seite gelangen will. Während andere Leute, so wie ich das beobachte, grundsätzlich erstmal eine Suchmaschine beauftragen mit einer Suche, wo das zu finden ist, obwohl es eigentlich immer dieselbe Seite ist, natürlich auch immer mit demselben Namen. Das hat sich also insofern auch gewandelt. Suchmaschinen sind da sehr wichtig geworden, scheinbar heutzutage. Und allerdings muss man auch sagen, die Datenmenge im Internet ist auch dermaßen dramatisch angewachsen. Ohne Suchmaschine findet man ja nichts mehr.
Ja, also ich erinnere mich, damals, also 93, 94, hatte ich bei mir zu Hause noch eine kleine Datei, das war eine Textdatei letztlich, mit einer Linksammlung. So alle interessanten Links, die ich so brauchte, waren da drin. Das waren ausgedruckt 3 Seiten und da war so im Wesentlichen das Internet, das mich interessierte, drin.
Der Teil des Internets, den du für interessant hielst.
Ja, ja, also von World Wide Web letztlich. Aber
das war World Wide Web.
Mein, es gab halt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja? Kommerzielle Seiten gab es noch gar keine und das waren halt irgendwelche Unis und irgendwelche Behörden und irgendwelche Militärbasen.
Ja gut, das
wenigste
war,
davon hat mich wirklich interessiert.
Das ist dann für dich nicht so interessant gewesen. Ja, das waren dann so diese Dienste, die wir so hatten. Das World Wide Web, das war ja wieder so ein eigener Dienst. Hat man vorhin schon mal angesprochen mit dem HTML. Erfunden mehr oder weniger von Tim Berners-Lee. Wobei es auch immer ein bisschen verkehrt ist, den so zu nennen, weil der hat ja auch nicht alles von Grund auf ausgedacht. Es gab ja vorher schon irgendwelche Vorgänger und so weiter. Und er hat ja dann auch nur mal eine Variante gemacht und die hat es dann halt weit gebracht sozusagen.
Die hat es weit gebracht, ja. Ich meine, der Mosaic war die Basis für viele andere Browser, die es später gab.
Genau.
Der zweite Browser, der dann in der Tat sehr, sehr groß rausgekommen ist, war dann halt schon der Netscape.
Den kennen viele bestimmt noch.
Und der war halt auch in der Anfangszeit richtig klasse. Also Netscape hat dann auch JavaScript letztlich dann eingeführt in den Browser. Und ja, ist heute in anderer Form halt mutiert zum Firefox eben auch wieder relativ weit verbreitet.
Richtig.
Aber es
den Firefox gibt es ja auch noch nicht so lange.
Es gab eine Zeit, in der benutzten, ich würde sagen, 80% den Netscape.
Ja, und dann gab es den Browser Creek zwischen Netscape und Internet Explorer. Das ist der von Microsoft.
Ja gut, Netscape hat halt meines Erachtens den Fehler gemacht, die haben halt nicht angefangen, ihre Browser frei zu verteilen. Der kostet damit Geld. Aber den musste man kaufen.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen kostenlos hatte, aber ich weiß auch nicht mehr, wieso der kostenlos war. Wahrscheinlich, weil ich ihn sonst nicht gehabt hätte. Keine Ahnung.
Ja,
wahrscheinlich war er später kostenlos.
Irgendwann war er dann auch kostenlos, weil sie gemerkt haben, dass sie damit kein Geld mehr machen können, weil die Leute dann einfach zur Konkurrenz gehen und sie haben ihr Geld dann mit den dazugehörigen Serverprodukten gemacht, also der Server-Software.
Ja, ein interessantes Detail an dieser Geschichte ist, dass man mit Webbrowsern durchaus Geld machen kann. Zum Beispiel kriegt die Mozilla Foundation, das ist die Organisation, die den Firefox entwickelt, ein nicht unerhebliches Geld dafür, dass Google die Standardsuche ist. Also wenn man so ein Firefox installiert, ist ja oben rechts so ein Suchfeld. Da kann man einen Begriff eingeben, Enter drücken und dann wird der bei Google gesucht. Und der Umstand, dass dort Google eingetragen ist, also als Standard, obwohl da noch 10 andere Suchmaschinen auch eingetragen sind, bringt dieser Mozilla Foundation ein gewisses Geld ein. Das heißt, damit wird Geld gemacht. Nicht etwa damit, dass man das Produkt selbst verkauft.
Ja, andere haben es ja auch indirekt gemacht. Zum Beispiel frühere Opera-Versionen waren ja werbefinanziert.
Richtig.
Ja.
Da hat man dann ständig irgendwo Werbung gehabt, permanent.
Ja.
Aber dafür war er für mich kostenlos. Ich fand den toll.
Ja.
Boah.
Also, ich denke, das ist auch so ein bisschen immer Geschmackssache.
Ja, ist es.
Eine andere Anwendung, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut, sind die Peer-to-Peer-Clients. Der Urahn, zumindest der erste, den ich kannte, war Napster.
Ja, ist noch so im Hinterkopf.
Und ich weiß noch, wie ein Freund von mir ankam und meinte, hier musst du unbedingt angucken, total geil, kann ich mir ein paar Lieder aus dem Internet ziehen. Ich meine, das war damals halt mit Modemgeschwindigkeit noch nicht so wahnsinnig schnell, aber man konnte zumindest sich mal irgendwie aus dem Internet mal Musik ziehen.
Ja.
Und der Napster konnte eigentlich nicht viel. Also es gab zum Beispiel noch nicht mal eine Resume-Funktion. Das heißt, wenn ein Download abgebrochen war,
war er weg.
Musste konnte ich komplett neu starten, weil die Datei war dann halt entsprechend verstümmelt.
Ja, von vorne anfangen. Heutzutage kann man einfach, oh hoppla, ist abgebrochen, mach mal an der Stelle weiter.
Richtig, ja. Ich meine, es hat sich in der Folgezeit natürlich sehr viel entwickelt. Ja, dann die Musikindustrie fing natürlich sehr schnell an, gegen Napster zu schießen, weil natürlich ein guter Teil der Musik, die darüber getauscht wurde, eben nicht legal war, aus ihrer Sicht.
Ja.
Napster machte dann ja auch irgendwann zu. Aber vorher gab es eh schon alle möglichen anderen. Ja, heute würde ich sagen, ist eigentlich meines Erachtens Torrent so die gebräuchlichste Form.
BitTorrent,
ja. BitTorrent,
ja. Ja. Ja, das ist wieder so ein eigenes System. Das Napster kenne ich jetzt nicht. Es gibt auch noch eine Reihe weiterer ähnlicher Systeme, eMule und so.
Ja, eMule, eDonkey, Nutella.
Also alle so, die in diese Kategorie gehören. Bei BitTorrent weiß es ungefähr, man hat so ein Tracker, das ist ein Server und der enthält die Informationen darüber, auf welchen Computern eine fragliche Datei zu finden ist. Und das heißt, wenn ich eine Datei haben will, dann fragt mein Computer zunächst den Server, wo kann ich die Datei kriegen? Dann kriege ich dann eine Liste von anderen Computern, die haben. Und dann fragt er diese anderen Computer direkt an und dann holt er sich von jedem Computer ein Stück dieser Datei. Und dadurch, dass mehrere Computer diese Datei gleichzeitig versenden, kann mein Computer mehrere Stücke gleichzeitig empfangen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass bei DSL-Leitungen zum Beispiel typischerweise das Runterladen von Daten wesentlich schneller geht als das Hochladen. Also es ist asymmetrisch in beide Richtungen. Und wenn ich jetzt nur von einem Rechner Daten empfange, der selber eine DSL-Leitung benutzt, dann kann ich halt nicht schneller runterladen, als der andere hochladen kann, logischerweise, weil der muss die Daten ja ins Netz kriegen. Und wenn ich aber von mehreren Servern oder von mehreren Computern die Datei gleichzeitig empfange, von jedem halt ein anderes Stück von der Datei, dann kann ich diese Bandbreite dadurch entsprechend erhöhen.
Richtig. Und es ist auch nicht so, dass das ausschließlich genutzt wird, um irgendwelche illegalen Daten zu tauschen. Also über BitTorrent bekommt man beispielsweise alle gängigen und auch die nicht so gängigen Linux-Distributionen.
Ja.
Was mir jetzt konkret noch einfällt, zum Beispiel das relativ beliebte Online-Spiel World of Warcraft. Die ganzen Patches werden auch über BitTorrent verteilt, weil ich meine, bei mehreren Millionen Benutzern, wenn da mal ein Patch von zig Megabyte rauskommt, so viel Server Traffic kann niemand bereitstellen, dass da nicht irgendwie die Server in die Knie gehen würden, wenn da Millionen von Menschen gleichzeitig versuchen, die Patches zu ziehen.
Ja, ja, genau. Das ist noch ein anderer Aspekt, dass man halt diese Last auch auf viele Computer verteilt.
Richtig.
Also dass insofern, man nicht einen Zentralrechner hat, der viele interessierte Computer versorgen muss, sondern dass das sich so verteilt.
Ja, insofern ist es nicht so, dass BitTorrent halt nur irgendwie illegaler Datenhandel wäre, sondern da kann man durchaus auch ganz legal vernünftige Sachen bekommen.
Wie war das denn bei Napster und Co.? Da gab es doch sicherlich auch legale Sachen. Wenn du jetzt sagst, Linux-Distributionen zum Beispiel.
Patches also für gut, Spiele, auf Napster gab's, also Napster konnte eh nur Musik. Also
ach,
es war ganz speziell nur auf MP3-Dateien kodiert.
Okay.
Und ich würde schon sagen, dass das meiste, was da getauscht wurde,
naturgemäß
nicht,
dann
nicht legal war. Ja.
Illegal war. Ja. Über BitTorrent kann man allerdings auch freie Musik runterladen beispielsweise.
Das geht auch. Ja.
Das gibt halt.
Also auch schon bei Napster muss ich sagen, ich habe es nicht als illegal empfunden, wenn ich mir da Musik gezogen habe, die ich in Deutschland schlicht legal nicht bekommen konnte, weil es das nicht im Laden gab.
Ja,
weil zum Beispiel manche CDs, Labels, wie auch immer, es in Deutschland schlicht nicht zu kaufen gibt. Ja, und wenn ich nicht gerade eben die Gelegenheit habe, in die USA zu fliegen oder jemand anderen habe, der gerade in die USA fliegt, dann habe ich da überhaupt die Möglichkeit, das zu hören, weil ich es halt hier nicht kriege.
Mhm. Gut, so sehe ich das eigentlich auch. Aber es ist natürlich trotzdem illegal, soweit ich weiß.
Ich habe mich bei Napster schon von Anfang an gefragt, als das wirklich erst kurz auf dem Markt war, warum die Musikindustrie da so dagegen ist und warum sie nicht versucht, ein vernünftiges, legales Geschäftsmodell dagegen zu setzen. Das habe ich mich wirklich damals schon gefragt. Also das habe ich nicht verstanden, aber...
Die Musikindustrie hat da einiges verpasst.
Die Musikindustrie hat da sehr, sehr lang geschlafen und was ich in dem Zusammenhang auch echt krass finde, ist, die Musikindustrie wacht ja so langsam auf, also dieser DRM-Wahnsinn hört ja jetzt doch so Schritt für Schritt auf, immer mehr erkennen, wenn sie wollen, dass die Leute Online-Musik kaufen, dann müssen sie die eben auch so verkaufen, dass man sie problemlos anhören kann.
Ja.
Und zwar auch nachdem der Registrierungsserver abgeschaltet ist.
Ja.
Die Filmindustrie
ist
da noch von dieser Erkenntnis noch Lichtjahre entfernt.
Ne, Lichtjahre nicht, eigentlich nur ein paar Jahre. Die ist so ein bisschen hinterher, das ist richtig. Die kommen da auch noch drauf, das ist so meine Meinung. Die kommen da noch drauf.
Ich denke auch, dass sie noch drauf kommen, aber vorher werfen sie halt noch irgendwelchen Kopierschutz-Gurus gutes Geld hinterher.
Ja, insofern, wenn man gerade zufällig ein Kopierschutz-Guru ist, ist jetzt die Gelegenheit, Geld zu verdienen. In ein paar Jahren braucht man nicht, nämlich nicht mehr. So, und wenn wir schon von Musik reden, ich habe Ben Hammett mitgebracht mit dem Titel Dr. Girl. Natürlich wieder freie Musik. Das kann man alles frei herunterladen aus dem Internet, beispielsweise mit BitTorrent.
Frei und legal.
Frei und legal, das ist eigentlich so frei, legal. Also nicht frei, ist das frei wie ein Freibier? Oder frei wie in Freiheit? eher wie ein Freibier, glaube ich, in dem Fall. Wir verlinken das hinterher auf unserer Seite fnordfunk.cccmz.de. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Fnordfunk. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Das war Ben Hammond mit dem Titel Dr. Girl. Im Studio immer noch Tanjev
und Carsten.
Wir haben jetzt die Geschichte des Internets so ein bisschen durchgekaut. Wir haben ganz viele verschiedene Protokolle erwähnt oder Anwendungen erwähnt, die nichts mit dem World Wide Web zu tun haben. Eine Anwendung haben wir noch vergessen.
Oder ein Anwendungsbereich.
Das sind die
Instant Messenger bzw. Voice over IP bzw. Videochats. Das verschwimmt ja immer mehr. Also reine frühere Instant Messenger können heute in der Regel auch Sprache bzw. Bild übertragen. Programme, die ursprünglich mehr oder weniger als Internet-Telefonie-Programme konzipiert wurden, können heute in der Regel dann auch chatten und in der Regel auch Video noch dazu. Also im Endeffekt kann man die weitgehend zusammenfassen, denke ich.
Genau. Ja. So, das ist so die wichtigsten Vertreter, können wir vielleicht mal ganz kurz nennen. ICQ ist ein relativ wichtiger Vertreter.
ICQ ist relativ bekannt noch.
War ursprünglich in Israel entwickelt worden, ne?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
Soweit ich weiß, und ist dann von einer größeren amerikanischen Firma aufgekauft.
Ja, was
AOL ist es nämlich.
Ja. Es gab ja doch diesen AOL Instant Messenger, den IM.
Ja.
Den gibt's auch immer noch.
Die haben doch ICQ gekauft.
Ja, aber meines Erachtens gibt's IM auch noch.
Ja, vielleicht weil man Bestandskunden hatte oder so.
Ja. Vielleicht integrieren sie das jetzt auch nach und nach. Also ich benutze ICQ deswegen sehr ungern, weil nach deren Geschäftsbedingungen ist alles, was man da reinstellt, sozusagen copyright-frei, und das dürfen die selber verwenden. Mhm. Ist dann ein bisschen dumm, wenn man da anfängt, irgendwie zum Beispiel als Musiker irgendwelche Samples, die man aufgenommen hat, drüber zu tauschen, und plötzlich tauchen die in irgendwelchen kommerziellen Musikstücken auf, weil AOL die halt einfach dann weiterverkauft hat.
Ja.
Also das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich es nicht verwende.
Ja.
Also ich habe es ganz in der Anfangszeit mal verwendet, weil ich da auch mehrere andere Leute hatte, die es so hatten.
Ja, das ist immer so der...
Und da konnte man immer so ein bisschen drüber chatten.
Das war ganz nett. Das ist immer so dieser Gruppenzwang. Wenn alle das benutzen, dann kannst du mit denen nur kommunizieren, wenn du auch dasselbe benutzt. Das ist das Problem.
Inzwischen relativ weit verbreitet ist sicherlich dieser Windows Messenger, MSN, weil der in einer Light-Version quasi erstmal mit jedem Windows-System ausgeliefert wird.
Mhm.
Dann gibt es zig andere, es gibt Yahoo Messenger, es gibt die zahlreichen freien Instant Messenger, hier Jabber.
Ja, Jabber ist eigentlich so das Protokoll. Ja, Jabber ist ein freies Protokoll, da steht kein kommerzielles Interesse hinter.
Ja, Jabber ist ja auch dezentralisiert. Ne?
Das ist dezentral. Das ist der Unterschied. Bei ICQ gibt es quasi einen Server. Gut, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich eine Serverfarm oder so. Aber eigentlich einen Server, der von einer Firma betrieben wird, und jede Kommunikation geht über diesen einen Server. Wenn der ausfällt, ist das Netz halt weg, sozusagen. Ist quasi das ICQ weg.
Ja, ist bei MSN und Yahoo letztlich im Großen und Ganzen dasselbe.
Und bei Jabber ist es so, es gibt halt viele Server weltweit. Wenn jetzt einer wegbricht, sind natürlich alle Leute, die den benutzen, weg. Aber alle anderen halt erstmal noch nicht. Und diese Server kommunizieren auch untereinander. Das heißt, ich kann mit jemandem kommunizieren, der einen anderen Server benutzt als ich.
Es gibt aber noch einen Chat, und der ist sehr viel älter als diese ganzen anderen. Das ist nämlich der IRC, der Internet Relay Chat.
Der funktioniert auch ein bisschen anders.
Der funktioniert auch ein bisschen anders, ist aber eigentlich so der Urahn der...
Der IRC der ist ja mehr so eine Chat-Gruppe, ne?
Ja, wobei du auch privat chatten kannst. Also du kannst ja jederzeit quasi mit einem eine private Chatgruppe aufmachen, die du dann niemand anderen einlädst.
Ja, stimmt, das geht auch.
Also du kannst sowohl Gruppenchat machen als auch Privatchat.
Wobei der Gruppenchat eigentlich heute eher verwendet wird.
Ja, der wurde damals auch eher verwendet. Es gab halt, ist halt auch kein zentralisiertes System. Das heißt, es gibt zig verschiedene IRC-Server.
Und die aber nicht untereinander verbunden sind, also nicht miteinander kommunizieren.
Genau, und da kann ich mich dann entsprechend in irgendwelche Kanäle reinsetzen oder einfach mal einen eigenen Kanal aufmachen und dann entsprechend da mit anderen reden und Blödsinn treiben.
Ja, da treiben sich häufig Entwickler rum von freien Softwareprojekten. Und wenn man ein Problem hat mit einem Programm, kann man prinzipiell mal in so einen Chatroom reingehen. Da sind dann die ganzen Entwickler und man kann mal eine Frage stellen. Wenn man sich nicht so allzu dumm anstellt, kriegt man durchaus auch kompetente Antworten.
Ja, also wenn man sich erstmal eingearbeitet hat da drin, also die Bedienung ist jetzt nicht ganz so trivial. Es gibt so ein paar Befehle, die man halt erstmal lernen muss, damit man sich da überhaupt irgendwie groß bewegen kann. Aber dann ist es eigentlich auch eine ganz witzige Sache.
Mhm, ja, und es gibt auch Programme, die nicht so kompliziert sind. Ursprünglich waren das ja wieder Textprogramme, die man nur mit Tastatur bedient. Da muss man bestimmte Befehle kennen. Heutzutage gibt es grafische Programme, die das intuitiv zugänglich machen, sozusagen.
Ja, doch, sehr viel einfacher machen.
Ja,
gut, richtig.
Was anderes?
Noch relativ bekannt dürfte wahrscheinlich auch Skype sein. Das ist jetzt ein Vertreter, der eben aus der Voice-over-IP-Geschichte gekommen ist. Also der war eigentlich eher ein Sprach-
Chat,
der dann nachher noch eben einen Textchat und eine Videofunktion draufgesattelt bekommen hat. Großer Unterschied zu vielen anderen ist, er arbeitet in der Tat verschlüsselt. Ja. Und die Kommunikation läuft eben auch wirklich direkt zwischen den beiden Clients. Der Server dient eben nur dazu, dass man sich daran anmeldet und sieht, wer sonst noch online ist.
Ja. Dass der koordiniert dann
der koordiniert
die Nutzer untereinander.
War auch immerhin so beliebt und so gut verschlüsselt, dass der bayerische Staatsschutz da ein eigenes System irgendwie eingekauft hat, um das abhören zu können.
Oha, nur um Skype abhören zu können.
Ja, ja.
Oh, ja. Ja, in dem Zusammenhang kann man noch SIP erwähnen. Ist das Mist? Weißt du, was SIP bedeutet? SIP, S-I-P.
Ich hatte es eigentlich mal aufgeschrieben.
Also es hat irgendwas mit Internettelefonie zu tun. Also ein SIP ist, ist eigentlich auch nur ein Verbindungsprotokoll, ne, letztlich. Das heißt, wenn man heute Internettelefonie macht, dann ist die eine verbreitete Methode Skype. Da braucht man immer einen Computer für. Die andere, auch mittlerweile recht verbreitete Methode ist SIP. Das ist dieses Internettelefonie, was man bei Internetprovidern bekommt, zum Beispiel bei 1&1 oder bei Hansenet oder so. Und dann kriegt man eine Kiste zu Hause hingestellt, wo man ein ganz normales Telefon anschließen kann. Und dann kann man mit seinem ganz normalen Telefon telefonieren und in Wirklichkeit geht es dann übers Internet. Und die benutzen dafür das SIP-Protokoll. Wobei das SIP-Protokoll selbst eigentlich nur dazu dient, die Verbindung aufzubauen. Das heißt, so beim anderen halt anrufen, dann klingelt da das Telefon und wenn der abhebt, dann wird es zurückgemeldet, der hat jetzt abgehoben und so weiter. Die eigentliche Datenübertragung, also Sprachübertragung, findet dann über RTP statt. Das ist das Real-Time-Protokoll, heißt es. Weil da will man ja schnelle Datenübertragung ohne Aussetzer in der Sprache. Ja, damit haben wir also eigentlich alle durch. Wir haben Telnet erwähnt oder SSH, entfernte Terminals, E-Mail, FTP oder auch SFTP, Secure FTP für Dateiübertragungen.
Ja.
Usenet, also News Groups, Usenet ist dasselbe. DNS, die gelben Seiten. NTP ist das Network Time Protocol, wo man sich funkuhrgenaue Zeit abholen kann und auch auf Dauer synchron halten kann.
Ja, wir sind kurz auf die, ich sag mal, alten, nicht mehr genutzten Systeme eingegangen. Ja, Finger, Gopher, Archie, WAIS. Dann auch heute noch eben sehr beliebt, Instant Messenger, Videochats und so weiter.
Und Peer-to-Peer-Netzwerke.
Und Peer-to-Peer-Netzwerke haben wir auch kurz behandelt.
BitTorrent und Co. Mhm.
Ja.
Ja. Ja, was wir heute erleben ist, das sind ja eigentlich alles Protokolle, mal abgesehen vom HTTP, was wir jetzt eigentlich, haben wir HTTP mal erwähnt in der Sendung, das ist dieses Web-Protokoll, ne?
Das Web-Protokoll, ja.
Das ist ja eigentlich, HTTP ist also eigentlich nur ein Protokoll in einer ganzen Sammlung von Protokollen. Wir haben immer noch nicht alle erwähnt, es gibt noch eine Reihe weiterer Protokolle, spezielle oder auch weniger spezielle, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Und HTTP, das Web, das World Wide Web, ist eigentlich nur einer von vielen Diensten, die das Internet anbietet.
Aber halt auch
vielleicht der meistgenutzte.
Der am meisten genutzte, weil ich muss mir halt einmal nur einen Webbrowser installieren und heute, dank der recht komplexen, aber auch sehr leistungsfähigen Technik mit Skriptsprachen aller Art, kann ich mir praktisch alle Sachen auch in den Browser reinholen.
Ja, das bedeutet, man kann zum Beispiel E-Mail über Browser machen. Kennen die GMX-Benutzer genauso wie die Google-Mail-Benutzer oder die Web.de-Benutzer. Wenn man da E-Mail hat, kann man sich über in seinem Browser einfach anmelden und E-Mail schreiben, lesen.
Richtig.
Verwalten. Das ist aber eigentlich ja ein anderer Dienst gewesen, nicht das Web. Und nee. Im Hintergrund steht ja auch immer noch dieser andere Dienst. Das heißt, das, was wir im Web, im Webbrowser sehen, ist eigentlich nur ein Aufsatz, eigentlich nur eine Bedieneinheit. Wie nennt man das denn? User Interface?
Ja, im Prinzip.
Ein Bedienelement, um dieses E-Mail zu benutzen.
Ja, letztlich hat sich der Browser von einem reinen Anzeigeprogramm für Hypertext eben zu einem Schweizer Taschenmesser weiterentwickelt, bei dem man alles Mögliche drin machen kann, sofern man eben die richtigen Erweiterungen drin hat, weil ohne die läuft es eben auch nicht. Ja, je nachdem brauche ich dann eben Adobe Flash oder die aktuelle Java Engine oder sonst irgendeine Erweiterung, ohne die es halt gerade wieder nicht geht.
Die aber häufig mit irgendwie mit dabei ist dann.
Die oft inzwischen schon von vornherein mit installiert werden oder sich ganz leicht nachinstallieren lassen. Ich kann fast alle Anwendungen, von denen wir heute gesprochen haben, oder zumindest die meisten, mehr oder weniger komfortabel über den Webbrowser abwickeln. Und ich sag mal, der neuere Trend geht dahin, dass ich zum Beispiel auch meine gesamten Office-Applikationen darüber laufen lassen kann. Also anstatt, dass ich mir jetzt noch einen richtigen Rechner zu Hause hinstelle, habe ich dann nur noch quasi einen Thin Client, also einen ganz stark abgespeckten Rechner zu Hause, der im Extremfall nicht mal meine Festplatte braucht oder ein CD-Laufwerk oder sonst irgendwas. Der hat einen im BIOS quasi schon ein Mini-Betriebssystem integriert und eine Browser. Das heißt, ich schalte den ein, der ist dann auch relativ ruckzuck da in ein paar Sekunden.
Gibt es das schon sowas?
Studien gibt es da schon, ja.
Also ja, aber noch nichts Verkäufliches.
Nicht verkäuflich im Laden, aber kein. Studien im Sinne von auch richtig Gerät mit Lauf, also lauffähige Geräte gibt es schon,
ja.
Die wirklich auf einem Miniaturbetriebssystem nur mit einem Browser laufen. Und das ist quasi jetzt wieder so back to the roots, ja, damals. 1969 war der Standardweg, ich sitze an meinem Terminal, ich habe nur die Tastatur und den Bildschirm vor mir und ich arbeite auf dem Server.
Mhm.
Und letztlich ist dieser neue Thin-Client eigentlich nichts groß anderes,
das ist genau
das außer selber. Dass es nicht mehr nur noch Text ist, sondern ich eben halt auch wirklich volle grafische Funktionalität habe.
Und mit einer Maus und so.
Mit Maus und Tastatur, aber ich habe nach wie vor den Nachteil, meine Daten sind nicht bei mir, sondern die sind irgendwo auf dem Server gespeichert. Das heißt,
das
ich muss
kommt,
nach
ja.
wie vor demjenigen vertrauen, bei dem ich dann dieses Suite laufen lasse.
Genau, und in der Uni kein großes Problem. Oder am Arbeitsplatz, wo dein eigener Rechner ja sowieso deinem Arbeitgeber oder so gehört.
Ja.
Mein Rechner auf der Arbeit gehört eigentlich ja nicht mir, sondern meinem Arbeitgeber, da ist das kein Problem. Dem muss ich ohnehin vertrauen, dass er den nicht, keine Ahnung, meine Daten da runterholt. Und außerdem habe ich ja da Daten, die zur Arbeit gehören und eigentlich keine privaten Daten.
Ja.
Und bei Google oder so ist es was anderes. Wenn du jetzt erwähnst, es gibt die Möglichkeit, Office im Internet zu benutzen, also so eine Art abgespecktes Word, gibt es da, wie heißt denn das, Google Docs, glaube ich, ne?
Es gibt Google Docs, es gibt das Sun One Webtop.
Was ist das denn?
Das ist so im Prinzip Star Office Online.
Ah ja.
Es gibt Adobe Buzzword, es gibt Microsoft Office Live, es gibt auf www.thinkfree.com und www.zoho.com gibt es Anwendungen, die man übers Internet bedienen kann. Das ist zurzeit wohl ein ziemlicher Trend. Jeder will da irgendwie dabei sein. Es gibt ja auch zahlreiche Gadgets. Ist das nicht beim Opera so, dass er so eine eingebautes Interface hat, mit dem man so Widgets laufen lassen kann?
Ja, ich weiß aber nicht so genau, wie das technisch funktioniert.
So Kleinstprogramme. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Aber theoretisch ist es jedenfalls möglich. Das heißt, es wird versucht, immer mehr in die Browser einzubauen, was ab einem gewissen Punkt meines Erachtens dann auch nicht mehr so gut ist.
Es hat natürlich auch Vorteile und mit denen wird ja geworben. Ein Vorteil ist beispielsweise, wenn Google meine Dokumente behält, dann gehen die nicht verloren, weil Google macht ja ein Backup, die haben zuverlässige Systeme. Das heißt, selbst wenn bei denen mal eine Festplatte kaputt geht, schickten die Daten ja nicht weg, sondern die haben ja entsprechende Technologien dahinter, sodass die Daten behalten, dann eben da bleiben. Insofern habe ich eine größere Datensicherheit beispielsweise. Ein anderer Vorteil ist, ich kann von überall aus auf meine Daten zugreifen. Ich kann meinen Brief auch von woanders aus mal schnell angucken oder auch bearbeiten sogar.
Das ist alles richtig, aber ich habe halt eben auch nicht mehr die volle Kontrolle darüber, ob es wirklich nur meine Daten sind oder ob da nicht noch andere Leute reingucken können. Also ich sehe das Ganze so ein bisschen gespalten, weil natürlich je mehr ich in den Browser reinpacke und je mehr Skriptsprachen und aktive Inhalte ich eben brauche, damit das auch überhaupt vernünftig läuft, desto mehr Sicherheitsrisiken habe ich direkt auf meinem Rechner drauf.
Mhm. Ja gut.
Und desto weniger habe ich halt am Ende die Kontrolle über meine Daten dann am Ende, weil die Daten liegen halt doch nicht bei mir.
Ja. Und dann muss die Polizei mit dem Durchsuchungsbefehl nicht zu dir nach Hause gehen, sondern zu Google. Das ist blöd, schon wieder immer Google zu nennen.
Oder ja, oder zu irgendeinem anderen Microsoft Anwender. Mit ja. Ich meine, das kann zwar theoretisch natürlich komplizierter werden, weil der Server dann in Indien oder Japan oder Australien oder sonst irgendwo liegt und da kommt die Polizei eben
schwerer dran,
ein bisschen schwieriger dran.
Je nachdem, eine andere Polizei kommt dafür leichter dran.
Ja, aber andersrum ist es halt auch so, ich mache da irgendwelche, speichere da irgendwelche Daten und die sind zwar bei mir legal, aber in dem Land, in dem der Server steht, nicht legal und plötzlich sind die Daten weg und ich habe ein Verfahren an der Backe. Ja.
Das könnte passieren, ja.
Also ich sag mal, es sind nicht nur Sicherheitsgefahren da, dass meine Daten eben doch missbraucht werden oder in die Öffentlichkeit gelangen, sondern es wird halt auch rechtlich eventuell sehr viel komplizierter. Aber ich wollte es eigentlich auch nur noch mal so ein bisschen erwähnt haben, weil wir sind jetzt mit unserer Zeit langsam am Ende.
Das war der Nordfunk.
Ja, im Studio.
Tanjev.
Und Carsten.
Wir spielen jetzt noch ein Stück von Hype, das heißt No Name. Wir hoffen, die Sendung hat euch Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht. Und wir hören uns dann am nächsten vierten Mittwoch im Monat. Das ist dann der vierte Mittwoch im Februar.
Richtig.
Bis dann.
Bis dann.